gegen Stuttgart zu Hause. Plus eins, minus eins, plus eins, ganze Zeit. Wir haben Auszeit genommen und ich glaube, es ist noch 5 Sekunden zu spielen. Und das hat so perfekt funktioniert und am Ende gewinnen wir mit 1 und die Halle explodiert.
Mein Vater, großer Fan und war bei jedem Spiel dabei, war auch teilweise sehr laut und sehr emotional auf jeden Fall in die Spiele gebunden. Ich glaube teilweise auch noch in der Halbzeit dann bei der Mannschaft in der Umkleide. Also er war da auf jeden Fall mit sehr viel Herzblut dabei oder ist er auch heute noch mit viel Herzblut dabei.
Wo dann einfach Uli mit anderen genau diese Weitsicht auch hatten. Zum einen natürlich kurzfristig zu helfen, weil sonst wäre der Club abgestiegen in die dritte Liga. Wir waren schon in der Krise. In der Krise, wenn das Haus brennt, muss es löschen. Da kannst nicht den Garten dekorieren, da musst du dann quasi löschen.
Das heißt, man könnte sagen, Emir, war dir jemals langweilig bei Frische auf?
Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Also es macht immer Spaß im Training zu kommen. Also und ja, klar, in die Hölle zu spielen, das ist schon, was sagt man, next level. Also von Atmosphäre, von Lautstärke, von Emotionen und alles. Also das ist vielleicht so ja. Ruhig, weißt du, aber hier innen, nein, auf gar keinen Fall. Es ist Alarm, Alarm, Alarm.
Willkommen zu Gelbtöne. Schön, dass du hier bist. Ich bin Patrick Schüler. Und das ist unsere Leonhard-Weiß-Plattform für Warum-Erzähler und Einblickgeber. Zuhören, eintauchen, dabei sein und die Freude am Bauen erleben.
Willkommen zu dieser Gelbtöne-Folge. Heute stehen Profisportler und Bau quasi gemeinsam auf dem Handballfeld. Einmal haben wir den Kapitän von Frisch auf Göppingen und den isländischen Nationalspieler zu Gast. Hallo Emir Gislason. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Schön. Ihm gegenüber sitzt der stellvertretende Geschäftsführer der Frisch auf Göppingen Management und Marketing GmbH, der den Traditionsverein einerseits bewahren und gleichzeitig auf der Höhe der Zeit im Profisport den Handballverein weiterentwickeln will. Hallo Peter Kühnle.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Und die Runde komplett macht der Geschäftsführer und Gesellschafter von Leonhard Weiß. Er ist Sohn des Mannes, der bei Frisch auf viel mitgestaltet hat und so LW und Frisch auf zu einer starken Partnerschaft gemacht hat. Dazu gleich mehr. Hallo Alexander Weiß.
Hallo.
Sehr schön, damit geht's los in Handball, Bau und der Leidenschaft auf dem Spielfeld. Los geht's.
Genau, wir hatten vorhin kurz unten gestanden, der Alexander und ich, und eigentlich ist er der beste Einstiegspunkt, da kannst du dich noch entspannt zurücklehnen, Emir. Die Verbindung zwischen Leonhard Weiß war ja ein bisschen, ich würde mal sagen, wir sind wahrscheinlich, welcher Jahrgang bist du?
97.
Da sind wir aber nicht so weit auseinander, weil ich bin 99. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie die Verbindung zwischen Leonhard Weiß und Frisch auf zustande gekommen ist. Denn wann ist Frisch auf ins Leben gerufen worden? Gibt es ein offizielles Gründungsdatum von Frisch auf?
Na gut, der Club selber ist ja seit 1896, damals als TPSG Frisch auf Göppingen e.V. gegründet worden. Mhm. Und war dann ganz, ganz lang auch in der Rechtsform des e.V.s.
Und, Verein.
Als ja. Verein, genau. Und dann Mitte der 90er wurde dann die Frisch auf Göppingen Management und Marketing GmbH gegründet, die dann auch sozusagen die Partnerschaft innehat. Und zwar in der Gestalt, dass Frisch auf irgendwann gesagt hat, die Rechtsform des e.V. ist quasi nicht die richtige Struktur für einen professionellen, kommerziellen Handballsport. Ein e.V. kann mit, du kannst ja die Mitgliederversammlung nicht fragen, welchen Spieler die, also es passt einfach von der Struktur her nicht. Mit Hauptamtlichkeit und so weiter. Und dann wurde 1995 aus einer großen Krise raus quasi die GmbH gegründet und dann so einen Neustart gemacht, weil der Club vorher eigentlich ziemlich am Boden war.
Okay, passt ja ganz gut. Also der Wandel in dem Fall bei Leonhard Weiß auch in den 90ern zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden, was so Umformierung auch angeht und in dem Fall Fusion, Göppingen, Crailsheim. Das war ja Ende der 90er. Okay, aber das heißt ja, dann ist er sogar frisch auf älter als Leonhard Weiß.
Ja, auf jeden Fall.
Ein paar Jahre.
Ja, obwohl, ja, stimmt, gar nicht so viel älter. Also ich habe jetzt gerade, ich bin ja kein großer Fußballfan, aber 1893 VfB Stuttgart, 1896 Frisch auf Göppingen. Genau, wobei damals noch nicht mit dem Handball, sondern das war dann, was ist TPSG?
Turn- und Sport- und Polizei.
Ja, genau.
Also Polizei, das P steht für Polizei. Ja. Ist man als Polizeiverein gegründet worden. Oder? Mhm. Bis heute ja ist in Göppingen die Nähe zur Polizei da relativ groß. Ja.
Genau, also Recht und Ordnung.
Ja, genau.
Auch im Verein, okay. Aber ist heute jetzt die Nähe zur Polizei noch da, aber hat jetzt mit dem Verein heute nichts mehr.
Nee, wir gucken, dass wir sie vermeiden. Ja. Also die Nähe zur Polizei.
Das wäre jetzt eine spannende Kombination. Ja,
freundschaftlich wahrscheinlich schon, aber möglichst nicht beruflicher.
Wobei der Verein, das ist wichtig zu sagen, wenn wir an der Stelle sind, der Verein ist ja Hauptgesellschafter der Frischauf Göppingen Management und Marketing GmbH. Das heißt, der e.V. Hat trotzdem die Mehrheit an der GmbH, weil es einfach auch die Verankerung in der Region, die Verankerung im Breitensport ist einfach im deutschen Sportrecht sehr gut geregelt, dass da kein, ich übertreibe es mal, kein Scheich kommen kann und den kompletten Club kaufen kann, um dann zu machen, was er will, sondern der Verein hat letztendlich immer die Möglichkeit, auch große strategische Entscheidungen dann auch nicht mitzugehen, beziehungsweise da sein Veto einzulegen.
Das wäre übrigens ein lustiges Bild, also Scheich, der frisch auf Göppingen übernimmt, da fehlt mir auch ein bisschen so die Fantasie, auch rein von der Kultur her. Und wenn wir jetzt die Verbindung schlagen zwischen Leonhard Weiß und Frischauf, wann kam Leonhard Weiß dazu oder wie kam Leonhard Weiß dazu? Was ist einer von euch beiden?
Ich glaube, Peter, da weißt du wahrscheinlich noch mehr vom Anfang, oder?
Ja, ein bisschen, aber du wirst sicherlich von deinem Vater das auch wissen.
Also ich, wenn ich es richtig weiß, war mein Vater mit der Gründung der GmbH schon irgendwo involviert. Und er hat mir das mal gesagt, das war eigentlich seine Motivation war, sag mal, für Göppingen etwas zu tun, weil der Frischauf Göppingen, der Handball, ja doch sehr starke Wirkung und eine sehr starke Sichtbarkeit auch für Göppingen in der Vergangenheit, also in den 50er, 60er Jahren hatte. Und sag mal, daran wollte man ja auch wieder anknüpfen. Und das war eigentlich seine Motivation, sich dort einzubringen, und irgendwo Frischauf wieder ein neues Fundament zu geben, um sportlich erfolgreich zu sein.
Weil es auch in dem Fall die Phase vom Umbruch war.
Genau, ich kann das nur bestätigen bzw. noch ergänzen. Also der Club hatte wirklich in den 80er, 90er Jahren, nach glorreichen Zeiten in den 50er, 60er und 70er Jahren, große Probleme, hatte da auch durchaus zum Beispiel strukturelle Probleme, hat damals einfach den Kommerzialisierungs- und Professionalisierungszug so ein bisschen verpasst und war Mitte der 90er eigentlich ziemlich am Boden. Also kurz vorm Abstieg in die dritte Liga, ein Zweitligist, finanzielle Probleme. Also der Club war da ziemlich am Boden und Ulrich Weiß war im Prinzip einer derjenigen Göppinger Unternehmer, der damals gesagt hat, das können wir so nicht stehen lassen. Ja, also wir müssen da gucken, dass dieser Traditionsverein, dass der da bleibt, der hat so eine Bedeutung für Göppingen, nicht nur emotional, sondern auch durchaus auch sozioökonomisch. Also sprich, das ist ja auch eine Marke für den ganzen Stadt und für den Landkreis. Und hat damals mit einigen anderen da so einen Gründergeist entwickelt. Die haben sich da, glaube ich, sogar mal bei der IHK in Göppingen getroffen, wie zu so einem Art Start-up-Gespräch, nennen Sie es jetzt mal ganz neudeutsch. Und haben an dem Abend, ich sage jetzt mal, Aufgaben verteilt, Commitments gemacht, kurzfristige Entscheidung getroffen, ging es natürlich auch um Geld am Anfang, ist ja auch klar, und haben dann im Prinzip zu dem Zeitpunkt nicht nur die GmbH dann ausgegliedert als am Ende von diesem Prozess, sondern sind dann auch über das Sponsorat plus auch persönliches Einbringen in Richtung Power, was alles zu tun ist, wenn was ziemlich am Boden ist. Und da war Uli eigentlich einer derjenigen bis heute, der im Prinzip dem Ganzen nicht nur wirtschaftliche Stabilität gegeben hat, sondern natürlich auch eine hohe zwischenmenschliche Komponente, was Verlässlichkeit betrifft.
Man könnte in dem Fall sagen, gehe mal stark davon aus, ich weiß, war auch Fan schon davor, was wahrscheinlich Vereinskultur ein bisschen angeht, aber auch das lokale Engagement entsprechend, weil ja Leonhard Weiß in Göppingen, wir sind ja hier direkt an den Gleisen mitten in Göppingen, Leonhard Weiß, dass es in dem Fall auch nicht nur so war nach dem Motto, wir steigen da jetzt ein und machen was, sondern man hat ja in dem Fall auch eine unternehmerische Struktur ein bisschen mitgebracht. Wenn es so Richtung Start-up-Gespräch klingt und es waren verschiedene Unternehmer, dann hat man nicht einfach nur in Sachen, sag mal, wir geben euch Geld und macht mal, gibt es ja auch die Art von Sponsoring, sondern in dem Fall hat sich ja Ulrich Weiß und die Unternehmer, die da dabei waren, sich auch mit ihrem unternehmerischen Wissen dann eingebracht, gehe ich von aus, wenn es jetzt um die Gründung von der GmbH ging in den 90ern.
Ja, also soweit ich das von außen betrachten kann, war zumindest danach, als ich das mehr wahrgenommen habe, mein Vater großer Fan und war bei jedem Spiel dabei, also zumindest bei jedem Heimspiel, aber auswärts auch oft und war auch teilweise sehr laut und sehr emotional auf jeden Fall in die Spiele gebunden. Ich glaube teilweise auch noch in der Halbzeit dann bei der Mannschaft in der Umkleide. Ob das dann immer zielführend für den Trainer war, weiß ich jetzt nicht. Aber also er war da auf jeden Fall mit sehr viel Herzblut dabei oder ist er auch heute noch mit viel Herzblut dabei. Und hat sicherlich auch, sagen wir, seine unternehmerische Kompetenz und seine Ideen mit eingebracht in der GmbH.
Ja. Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen, was du gerade gesagt hast, Patrick. Und zwar, ich glaube, wenn es dann nur darum gegangen wäre, da Mitte der 90er ich mal schnelles Geld in eine schlechte Struktur reinzuwerfen, dann hätte man vielleicht mit dem schnellen Geld und zwei, drei schnellen Transfers vielleicht in dem Jahr die Liga gehalten, hätte sich aber vermutlich ein halbes Jahr später quasi mit den gleichen Problemen wieder an gleicher Stelle getroffen. Weil das Problem war ja tiefer. So. Und das ist im Prinzip auch das, wo dann einfach Uli mit anderen genau diese Weitsicht auch hatten. Zum einen natürlich kurzfristig zu helfen, weil sonst wäre der Club abgestiegen in die dritte Liga. Wir waren schon in der Krise. In der Krise, wenn das Haus brennt, muss es löschen. Da kannst nicht den Garten dekorieren, da musst du dann quasi löschen. Aber gleichzeitig ging es dann auch darum, dann gleich auch nachhaltige Strukturen aufzubauen. Ja, auch mit Leuten hauptamtlich dafür einzusetzen, die auch außerhalb des Spielfeldes sich um das ganze Thema Marketing, Finanzen und so weiter kümmern und den Sport zu professionalisieren, eine Entwicklung oder eine nachhaltige Entwicklung vorzubereiten, auch schon strukturell, über die GmbH haben wir jetzt gesprochen. Und das hat dann letztendlich auch diese Kombi aus schnellem Geld, aus strukturellem und vor allem ganz auch wichtig, was der Alexander gerade gesagt hat, dieses extreme, persönliche, sehr glaubwürdige, sehr intensive Engagement von Uli war natürlich zu dem Zeitpunkt wirklich natürlich Gold wert. Ja, das hat dann ja auch 2001 in den Aufstieg dann gemündet. Also man ist ja wirklich dann auch mehr oder weniger Schritt für Schritt hat man sich wirtschaftlich konsolidiert und sportlich wiederentwickelt. Und, hat dann, und wenn dann die ersten Belohnungen kommen, dann ist das natürlich auch wieder Motivation für den nächsten Schritt. Und in der Zeit hat er das Thema auch für die Zeit danach noch wirklich maßgeblich mit, in Anführungszeichen, seinen Karren aus dem Dreck geholt. Aber dann auch schon im Sinne von fordern und fördern natürlich auch insgesamt den Druck im Kessel gehalten und aber auch gleichzeitig immer quasi wieder auch wieder sich beteiligt. Das Engagement mit Leonhard Weiß hat sich natürlich auch sukzessive dann auch erhöht, wie man insgesamt gewachsen ist. Also ich glaube, die Mischung aus inhaltlichem Einbringen und vor allem dieser zwischenmenschlichen Komponente, ich glaube, ich könnte einen eigenen Podcast durcherzählen, jetzt nur was Uli betrifft. Ja. Die Wertschätzung, die ist mir wichtig, auch dass die heute hier rüberkommt, die ist mir enorm, enorm wichtig.
In dem Fall auch großer Teil auch dann seiner Lebensleistung, wenn man so will. Weil in dem Fall könnte man sagen, dein Vater Alexander, da gibt es keine halben Sachen, sondern entweder All-In, monetär, also wirtschaftlich, aber auch das unternehmerische Denken, die Struktur und da auch aber menschlich, also auch vor Ort zu sein, das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Also wenn man persönlich tatsächlich sagt, man kann ja, könnte ja auch jemanden schicken, hey, du machst es, ich lagere das aus, aber so wie ich es verstanden habe, hat Ulrich Weiß das ja selber gemacht.
Ja, also aus der Gesellschafterrolle, Aufsichtsratsposition und ja, einfach, ja, du hast, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Also das, mein Vater ist entweder drin oder nicht drin, aber zwischendrin gibt es nichts, sondern dann ja. Wirklich volles Programm dabei, ja.
Ich glaube, was da auch nochmal wichtig ist, es kommen ja dann auch mit der Zeit, kommen ja dann auch wieder Krisen, ja. Erst recht, der Sport ist sehr öffentlich. Jede Niederlage wird vor 3.000 bis 5.000 Leuten in der Halle mit ausgetragen oder jetzt dann sogar über die entsprechenden TV- oder Streaming-Kanäle noch größer. Da ist es durchaus auch so, dass so Krisen vielleicht auch größer sind, als wie man sie so bei sich selber austragen kann.
Und jeder hat eine Meinung.
Und da hat jeder eine Meinung. Und da hat Uli dann auch, ich sag mal, nach so einer Niederlage halt am nächsten Morgen, vielleicht war es dann schon um 7:30, angerufen und hat gesagt, wir müssen uns zusammenhocken im kleinen Kämmerchen. Was machen wir? Lösungsorientiert. Okay. Und hat nicht am Abend vorher irgendwo ein schlecht gelauntes Interview gegeben, was oft ja Problematik ist, wenn es dann nicht läuft, dass dann das relativ schnell auch nach draußen getragen wird. Also diese Lösungsorientierung auch in der Krise auch den Leuten dann Halt gegeben, lange den Trainer gestützt und so weiter. Da sind auch viele Mechanismen oder viele Stärken von ihm dann rausgekommen, die vielleicht auch nur deswegen quasi, man hat die quasi gar nicht gemerkt, weil er quasi einen Fehler nicht gemacht hat. Weil es einfach dann ruhige Stabilität dann war im Hintergrund und am Ende des Tages hat ja die Entwicklung dann auch in den 10er-Jahren und so weiter, hat ja dann auch alles, hat sich ja so dann auch entwickelt, wie wir das miteinander auch wollten.
Gut, euer Sport ist auf einer sehr öffentlichen Bühne. Und es ist natürlich dann cool, wenn an der Stelle, wenn da mal, klar, Niederlagen können ja beim Sport dazu, also wenn es keine Niederlagen gäbe, gäbe es ja auch keinen Sport. Dann wäre der Sieg auch langweilig wahrscheinlich. Das ist was immer Teil davon ist, aber schön, wenn man dann nicht, wie auf dem Baufeld, wenn auf dem Baufeld was nicht gut funktioniert, schreie ich dann nicht am Nachmittag meine gesamte Kolonne an oder die Spieler, sagst du, was war jetzt das wieder, was wir hier gemacht haben. Man überlegt in Ruhe, man kommt runter, schaut, okay, woran, gibt er den Satz, woran hat es gelegen? Wir gehen mal in die Analyse und schauen, hey, machen wir einen Plan, wie wir da rauskommen. Ist natürlich viel besser, als wenn man erstmal auf der öffentlichen Bühne erstmal seinen Frust los wird, um dann zu schauen, was machen wir besser. Weil dann machen wir nämlich den Schwung zu dir rüber. Du bist, ich habe ein bisschen recherchiert, Emir, du bist 2018 nach Deutschland gekommen, oder?
Schon so lange sechs her. 6 Jahre jetzt.
6 Jahre?
Also das, ja, Nummer 6 oder Season Nummer 6.
So, also die 6. Saison in dem Fall?
Anfang Covid bin ich hier.
Okay.
Also im Februar und dann 3 oder 4 Wochen später, so, nichts mehr.
Und du bist ja geborener Isländer, richtig?
Ja, genau.
Wie kommt man auf Deutschland?
Ich wollte Handball spielen, also habe mit meinem Verein aus Island gespielt vor ein paar Jahren und dann auch mit der Nationalmannschaft, glaube ich, 2, 3 Jahre gespielt und dann habe ich einfach ein Angebot aus Deutschland bekommen.
Okay.
Und ja klar, das ist die stärkste Liga der Welt und hier willst du unbedingt Handball spielen.
Ja gut, wie viele Einwohner hat denn Island?
Knapp 400.000.
Okay, das heißt, in dem Fall wird die Handballliga in Deutschland deutlich größer sein als in Island. Genau. Gibt es Größe? Ist Deutschland da einer der größten Player, was den Handballmarkt und Handballligen angeht?
Ja, Handball Deutschland, ja. Die deutsche Handball-Bundesliga wird ja schon ein bisschen als stärkste Liga der Welt bezeichnet. Gut, wir machen das quasi selber, das heißt, es hat ja ein bisschen Marketing-Slogan.
Ja, ja.
aber ich glaube, was es so ein bisschen charakterisiert, ist, dass es... ich glaube, in keinem anderen Land wirklich 18 Clubs auf dem Niveau eine Liga austragen, also wirklich auch der 15., 16., 17. auch mal gegen den ersten gewinnen kann. Also so eine ausgeglichene Liga mit vielen, vielen Clubs. Auch die zweite Liga wird oft als so 5-6 stärkste Liga in Europa bezeichnet, weil sie oft dann schon so stark ist, dass sie besser ist wie manche Nationalligen.
Aber in dem Fall starker Wettbewerb. Also da ist dann nochmal mehr eine Kunst, in der ersten Liga zu bleiben, wenn die Mannschaften auch vielleicht, weiß auch nicht, im Kontrast auch ein bisschen zum Fußball eher näher beieinander sind, was das Niveau angeht. Das heißt, da ist viel mehr Dynamik drin. Und dann dementsprechend verstehe ich natürlich wahrscheinlich für alle Länder attraktiv, jetzt nicht so eine ausgeprägte Handballlandschaft und Mannschaften wahrscheinlich haben. Da ist das Spielfeld einfach größer dann in Deutschland.
Also ja, genau. Und natürlich auch besseres Handball als in Island. Es ist eine bessere Liga, das ist schon klar. Hier sind alle, was sagt man, Profis, also Handballprofi. Aber auf Island ist das dann mehr Amateur und einfach dann so ein Hobby. Dann vielleicht 5, 6 Spieler pro Jahr sind so Talente und können dann vielleicht nach Skandinavien oder Deutschland, Frankreich so einen Verein haben. Keine Ahnung, das ist so der Sprung.
Aber Island ist doch schon sehr stark, wenn man jetzt Europa anschaut. Also es kommen ja viele Handballspieler, oder?
Ja.
Aus Island. Ja.
Ja, klar. Also, letzte 25 Jahre sind wir schon, was sagt man, Top 10 in der Welt von Nazio. Warum? Keine Ahnung. Also, wir sind einfach gut mit Handball und es läuft. Ich habe gar keine klare Antwort, warum wir als 400.000. Also von Größe können so gut Handball spielen, aber überhaupt, also, ja. Ja,
für die Größe ist es gut.
Aber wie gesagt, die Anzahl an isländischen Topspieler, zu denen ja auch Emir gehört, in Relation zur Größe der Nation oder der Einwohner insgesamt, ist schon grandios. Ja. Also auch was die an Fans dann mitbringen bei einer WM oder EM, also die Begeisterung dann insgesamt. Ich glaube, wir hatten es vorher vor davon, als wir gesprochen haben, dass das Halbfinale Dänemark gegen Island hatte 81% Einschaltquote, ja, also ja, beim Public Viewing bei in dem Public Fall. Viewing, also das genau ist unfassbar, wie sich dann auch die Nation dahinter versammelt. Ja.
Ja,
genau. Dieser Stolz auch, den diese Nationen dann sozusagen da einbringen, das ist schon famos. Ja.
Kleiner Fun Fact an der Stelle, das kommt ja mir jetzt gerade, wenn wir darüber sprechen. Wir hatten bei Leonhard Weiß einen Mitarbeiter, einen Bauleiter im Straßenbau, August Svavason, der war auch Isländer und der hat bei Frischauf Handball erste Bundesliga gespielt, aber wahrscheinlich eher dann in den 60er, 70er und ist dann zu Leonhard Weiß als Bauleiter irgendwann gekommen.
Ah, quasi überfrisch auf zu Leonhard Weiß. Cool, also vom Handballfeld aufs Baufeld, das ist auch eine schöne Story.
Mhm.
Und in deinem Fall war es in dem Fall so, dass du hobbymäßig das wahrscheinlich in deiner Jugend in Island gemacht hast. Und bis dann, hast du dann erst, weil ich habe gelesen, du spielst ja auch in der Nationalmannschaft in Island, oder?
Ja, genau.
Genau. Und du hast wahrscheinlich dann da so 1, 2, 3 Jahre gespielt und dann gab es in dem Fall das Angebot aus Deutschland.
Mhm.
Und das ist aber noch nicht frisch auf, oder?
Nee, ich war jetzt bei Rhein-Neckar Löwen in Mannheim. Da war 4,5 Jahre. Und dann hier ab, wann war das? 24, 1. Juli, also 1. Juli 24, bin ich dann vor Fritz auf dem Feld.
Mhm.
So jetzt, ja, fast zwei Jahre.
Und zum Glück nochmal verlängert bis 28. Ja.
Das ist sehr gut. Ja, der Peter hat mir zugeflüstert am Freitag, das fand ich recht spannend. Du hast ja in dem Fall 2024 bei Frischauf angefangen. Und bist relativ schnell in die Kapitänsrolle quasi reingeschlüpft. Wie war denn das für dich? Weil das ja, ich finde es recht spannend, weil Frischauf ja in dem Fall auch so ein Traditionsverein ist. Ist ja tatsächlich schon eine sehr schnelle Lane, sage ich mal. Dass man direkt quasi auch in die, ist ja in dem Fall, wie das auf dem Bau ist, auch Bauleiter, Teamführung. Man muss ja in gewisser Art und Weise auch die Mannschaft führen und wahrscheinlich gleichzeitig das Management auch ein bisschen, zur Schnittstelle hin zum Management auch, wenn es Sachen gibt. Wie kam es, dass es so schnell kam oder wie hast du dich auch dabei gefühlt, dass das so krass schnell in dem Fall auch passiert ist?
Ja, also gute Frage. Also Ben Matzke, Coach, hat mich gefragt, ob ich will Kapitän sein vor Frisauf. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich brauche dann so vielleicht 1 Woche, 2 Wochen einfach so nachdenken.
Okay.
Ich will einfach sicher sein. Und dann, aber dann sage ich auch direkt, dass kann ich auf gar keinen Fall alleine machen. Also ich will unbedingt dann, jemand macht das mit. Und davor habe ich Marcel Schiller als Co-Kapitän und David Schmidt auch. Weil ich glaube, dass als Kapitän, dann kannst du einfach nicht alleine machen. Du brauchst immer Hilfe. Und ich glaube, das ist immer besser, wenn du, keine Ahnung, 2, 3 Meinungen hast und dann versuchst du einfach eine gute Meinung zu haben und eine Lösung. Und ja, wie gesagt, ich kenne nicht so 100% die Struktur von Verein und von Fans und alles. Und deswegen fand ich das sehr wichtig, dass Schiller und David Schmidt sind dabei. Und die haben ja gesagt und so ist das einfach, ja, immer noch heute.
Hat sich in dem Fall gut entwickelt, weil das wäre auch was, wo ich glaube ich, also wenn ich jetzt aus Island kommen würde, würde jemand sagen, ich soll hier direkt mal ein ganzes Team übernehmen, auch nach ein paar Wochen. Wenn man die Kultur, einmal die Deutsche vielleicht nicht kennt, Göppingen ist vielleicht auch nochmal anders als Deutschland insgesamt. Die Schwaben, das kommt schon alles dazu. Da hat man bestimmt einen gewissen Respekt davor.
Ja, ja, klar, aber dann haben auch was 7, 8 Scandis in Mannschaft.
Ja.
Und dann kann, keine Ahnung, war vielleicht ein Gedanke von Coach und Verein, dass ich kann dann da zwischenstehen, also zwischen die Deutsche und die Skandis. Ich verstehe beide.
Skandinavier?
Ja, genau. Ja. Keine Ahnung.
Ja, okay, aber das macht ja dann auch, ist ja dann ganz cool, weil in dem Fall war das Team ja auch zu dem Zeitpunkt dann auch schon als Mix aufgestellt. Also waren in dem Fall verschiedenste Nationalitäten auch schon im Kader. Weißt du, sagt man beim Handball auch Kader?
Ja.
Ja, okay, gut. Die dann da zusammenkamen.
Ich kann mich ja gut daran erinnern, als Ben uns ja auch gefragt hat, was wir dazu meinen, ja, weil es ist in der Tat ja durchaus unüblich, dass man mehr oder weniger einen Neuzugang zum Kapitän macht. Ja. Und da noch dazu, wie du sagst, er kommt als Isländer. Wie kann das funktionieren? Und Ben hat halt von Anfang an gesagt, okay, das ist mein Mann irgendwie in dieser Mannschaft. Das ist der Abwehrchef von der isländischen Nationalmannschaft. Der soll bei uns auch vorne eine entscheidende Rolle spielen. Das ist von der Mentalität her Kämpfer durch und durch. Der ist quasi kooperativ, aber trotzdem hat er eine starke Meinung. Er kann die Schnittstelle, wie du es gesagt hast, er kann die Schnittstelle zu den skandinavischen Spielern. Er ist gerade nicht halt, okay, der hat immer in Göppingen gespielt und so weiter, sondern es ist gerade mal der Versuch, jemand von extern, der ja auch dann vielleicht einen anderen Blickwinkel draufbringt, weil er nicht jetzt schon komplett eingefärbt ist über die Frischaufbrille seit 10 Jahren. Und der wird es auch sehr gut machen in der Kommunikation zu allen Beteiligten. Ja, wir reden dann nachher von einem Co-Trainer, von einem Athletiktrainer, wir reden von Physiotherapie, wir reden von der Schnittstelle zum Teammanagement, wir reden die Schnittstelle zur Geschäftsstelle. Da gibt es auch mal viel auszumoderieren, da gibt es auch mal eine klare Meinung und so weiter. Und er hat es uns einfach, das so, abgesehen davon kann der Ben das natürlich sowieso entscheiden, muss uns nicht fragen. Aber das ist unser Trainer. Ja, aber das ist nochmal rüberkommen, dass einfach ihn von der Persönlichkeitsstruktur so eingestuft hat und das einfach deutlich drüber gestellt hat, über das, dass er halt jetzt neu hier ist. Also von daher, und es hat sich ja bis heute auch bestätigt, dass es gab ja keine Abwahl des Capitanos, sondern im Gegenteil, das hat sich jetzt immer weiter verlängert. Von daher, wir sind da alle glücklich damit.
Sehr cool, in dem Fall super gelaufen.
Ja.
Ja, ich finde, also auf einer Seite finde ich auch bei Leonard Weiss cool, wenn es das bei Frischauf auch gibt. Also erstmal was zutrauen, auch mal ausprobieren dürfen und zu schauen, hey, was funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, kann man immer noch eine andere Lösung finden. Mhm. Aber dass auf einmal die Offenheit da ist von Trainer oder auch von Führungsseite, sagen sie, hey, ich traue das dem zu und dann darf da jemand auch reinwachsen. Und wenn du gesagt hast, jetzt der Marcel Schiller, war es, glaube ich, ist natürlich dankbar, wenn man dann Weggefährten an der Seite hat, dass man das gemeinsam machen kann und nicht quasi erstmal alleine da steht. Vor allem, wie gesagt, ich finde das Kultur halt auch immer so spannend. Also ich stelle mir vor, ich gehe in ein fremdes Land, eine komplett neue Mannschaft und soll nach ein paar Wochen quasi Kapitän, dass man da andocken kann und am Ende sich auch alle abgeholt fühlen. Ich glaube, wahrscheinlich ist eine deiner größten Aufgaben auch der Mannschaftszusammenhalt, oder?
Ja, also von Anfang an habe ich ein sehr gutes Gefühl von die Mannschaft und so wie vielleicht mehr so außerhalb Training, also in Kabine, in Bus und so, waren wir schon relativ früh ganz eng zusammen als Mannschaft. Hat halt ein bisschen länger gedauert auf dem Feld, also von so erste Saison. Ja, wir hatten auch was 9 neue Spieler, also vor 1,5 Jahren. Mhm. Und das dauert einfach und das dauert, wir brauchen Zeit und die Zeit haben wir bekommen von Verein und auch von Fans. Und so, was sagt man, erst ab jetzt, Anfang März in die Jahr, haben wir so richtig dann wieder so Handball gespielt als Mannschaft. Das sieht man schon deutlich jetzt. Was wir haben 17 Punkte jetzt, den letzten 10 Spiele oder so. Und man sieht einfach die Entwicklung auch auf dem Feld. Aber das kommt von Kabine. Von die Busfahrt, von außerhalb Handball. Also man baut das da erst rein.
Das Zwischenmenschliche wahrscheinlich, dass ein Team funktioniert, ist auch wahrscheinlich, auch bei denen man weiß nicht, dass alles, was auf dem Baufeld ist, sondern was passiert nach dem Baufeld, was passiert.
Genau.
Wir haben ja auch so, wenn man Kolonnenkabine, also wo sich unsere Leute auch zum Teil umziehen oder wo Mittagspause entsprechend ist und wenn man zusammenkommt und den Plan durchspielt.
Ja, ja. Also einfach die Kultur, dass keiner kommt einfach 5 Minuten vor Training und ja, jetzt 1,5 Stunde Handball und dann ciao. Also wir sind alle da, 1/2 Stunde, 45 Minuten vor, machen das Training, fertig. Und dann gehen wir wieder rein in die Kabine und da haben wir vielleicht noch mal 1/2 Stunde, 1 Stunde zusammen. So dass, da kommt das.
Also von die Kabine. Habt ihr bei sowas zum Beispiel Rituale, wo ihr sagt, so, das macht ihr im besten Fall immer vor jedem Spiel?
Nein, das passiert einfach so.
Cool.
Weil du hast schon, also ich habe einfach dieses Gefühl, jetzt habe ich Bock auf so 1/2 Stunde in der Kabine zu sitzen und einfach labern und chillen.
Also in dem Fall könnte man sagen, ihr habt keine so eine harte, finde ich ganz cool, keine harte Struktur, wo ihr sagt, hey, wir müssen jetzt immer das hier und das hier davor machen, sondern ganz eingestellt auf die Situation, wie ist die Stimmung gerade, welche Phasen im Spiel könnt ihr auch nutzen und je nachdem, wie dann auch jeder drauf ist. Dann kann es mal sein, dass ein paar länger da sind, ein paar gehen vielleicht auch einen Tacken früher, aber man schaut, wo der Zugang da jeweils ist, dass du stellst dich im Grunde genommen eigentlich auf dein Team jedes Mal auch, eigentlich jeden Tag auch nochmal ein bisschen neu ein, je nachdem, welche Stimmung auch gerade da ist,
was ihr vorhabt. Was geht um Kultur, dann ist das einfach alles, was hat mit Handball zu tun, Krafttraining, Video, Analysen, alles danach dem Spiel ist professionell. 100%. Aber da außerhalb das, dann sind wir ein bisschen mehr so locker und können einfach alles freundlich zusammen genießen.
Auch mal ohne Kameras.
Ja, ja.
Aber jetzt, haben wir jetzt hier nicht ganz der Fall.
Nee.
Aber verstehe ich, man kann natürlich, weil im Grunde genommen, das hat man vorhin nämlich, jeder hat auch eine Meinung, im Zweifel auch im Sport, dass man sagt so, hey, wenn ihr spielt oder auch so, hohes professionelles Level, also kommt ihr in dem Fall nicht ungefähr, ihr habt den Strukturwandel, sage ich mal, in den 90ern gut geschafft und es kommt dann nicht von ungefähr, wenn dann sowohl die Frauenmannschaft als auch die Männermannschaft in der ersten Bundesliga spielt, was Handball angeht, dann ist die Kultur wahrscheinlich das Entscheidende, weil ich glaube, wahrscheinlich, könnt ihr mir widersprechen, aber beim Sport, genauso wie beim Bauen, die größten Fehler passieren, wenn du zwischenmenschliche Themen hast. Also gar nicht, weil jetzt vielleicht bestimmte Spielmechanik oder so nicht funktioniert hat, sondern weil das Team gerade nicht aufeinander abgestimmt ist oder man Neuzugang hat und man sich erst neu einspielen muss.
Ja, klar. Also ich glaube, dass jeder Spieler braucht Zeit. Das kann, vielleicht habe ich zwei, drei Monate gebraucht, aber ein anderer Spieler hat halt 7 bis 9 Monate gebraucht, bis er ist dann da drin, was betrifft Handball. Aber was passiert außerhalb Handball ist dann schon, kann schon relativ früh einfach passieren. Zum Beispiel, ich glaube, wir wohnen fast alle in Köppingen, also im Köppingen-Kreis. Das heißt auch, dass wir gehen manchmal einfach Kaffee trinken und wir gehen direkt nach dem Training essen und das ist schon, da kommt dieses Mannschaftsgefühl.
Es beschränkt sich nicht aufs Handball, sondern darüber hinaus.
Ja, und vor allem auch, dass jetzt, das merkt man jetzt ja auch, ja, dass es dem Kapitän wichtig ist. Also wie er es gesagt hat, ja, die in dem professionellen Bereich sind die Regeln klar und das sind die Regeln auch hart. Ja, das heißt, wenn da ein bisschen zu spät, Mannschaftskasse, falsche Klamotten, Mannschaftskasse, da gibt es keine Kulanz, sage ich jetzt mal, in dem professionellen Bereich. Aber damit man, nur wenn man klare Regeln hat, kann man innerhalb der klaren Regeln auch vielleicht locker sein, beziehungsweise auch dann außerhalb dann locker sein. Das heißt, das ist ja im Prinzip das, was er hervorragend macht, dass er im Prinzip da, Anführungszeichen, der Kapitän ist, dem das wichtig ist, der dann auch mal klar sagt, es ist wichtig, aber dass es insgesamt dann so aussieht, wenn es von alleine passiert. Es passiert aber nicht automatisch von alleine, sonst braucht welche, die es vorleben, die ständig sagen, komm, bleib nur ein bisschen da, komm, wir gehen Kaffee dran. Und irgendwann sagt der Nächste, komm, wir bleiben nur ein bisschen da, Kaffee. Also die Kultur entsteht ja nicht automatisch, sondern entsteht im Prinzip durch ein Leadership, das dann wiederum dann die Kultur ermöglicht und irgendwann auch aus sich selber raus dann auch so in Dynamiken kommt, wie er es beschreibt. Und das ist, was aktuell sicherlich hervorragend funktioniert, weil die alle miteinander sehr gut klarkommen.
Ja, finde ich spannend. Also das heißt, Mannschaft ist ja nicht nur von Anpfiff bis Abpfiff oder Trainingsbeginn bis Trainingsende, sondern Mannschaft ist dann wirklich mehr. Das geschieht davor und danach. Das heißt, entsteht eine zwischenmenschliche Ebene, die Vertrauen schafft, die auch in der Kommunikation sicherlich wichtig ist, dass man ein gutes Verständnis füreinander entwickelt. Also ich stelle mir das so vor, wenn du auf dem Spielfeld, auf der Platte stehst, musst du ja funktionieren, die Absprachen müssen laufen, das Verständnis, was möchte jetzt der eine, welchen Spielzug spielen wir, was könnte ich jetzt für Chancen heben, das kann ja nur funktionieren, wenn eine gute Kommunikation da ist. Das heißt, die Gesprächsbahnen oder die Kommunikationsbahnen, die sind sauber und da ist nichts drin, wo für Missverständnisse sorgt. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit irgendjemand Stress habe mit einem anderen Spieler, dann ist die Kommunikation schwierig, weil alles, was ich sage oder höre, hat ja einen gewissen Touch drin. Ja. Und sofern das sauber ist und ungestört ist und ein gutes Miteinander da ist, dann funktioniert auch die Abstimmung untereinander.
Zumal die Dynamiken, die du beschreibst, sind ja in jeder Profimannschaft extrem da. Ja. Also wir reden von einem vergleichsweise kurzfristigen Vertrag. Es spielt nie 2 Jahre die gleiche Mannschaft. Also sprich, natürlich gibt es Spieler, die sehr lange dann da sind, manche sind dann sehr kurz da. Aber ein System leistungs- oder zielorientiert stabil zu halten, das quasi nur mal ein Jahr auf Zeit da ist und trotzdem zwischenmenschlich sozusagen so eine gute Komponente reinzubringen über eine entsprechende Kommunikation, ist wirklich herausfordernd. Vor allem, weil die extrem öffentlichen Einflüsse sind enorm. Dann läuft vielleicht bei einem der Vertrag aus. Der eine wird nicht verlängert, der andere wird verlängert. Trotzdem geht es noch ein halbes Jahr weiter. Vorher waren wir vielleicht gut. Wie passiert das jetzt? Das ist schon eine ganz spezielle Gruppendynamik, die in so einer öffentlichen Profimannschaft dann drin ist, auch mit viel Einzelinteressen, ist ja logisch, weil jeder Spieler auch seine eigene Karriere und seine eigene endliche Zeit dann auch im Blick hat. Es geht bis Anfang, Mitte 30, dann ist ja die Karriere dann auch zu Ende, dann bist du 28, was machst du jetzt noch? Also es spielen ja auch subjektive Themen oder der eigene Weg dann da mit rein. Zwei Dinge noch, du hast vorher Bus und Kabine gesagt, das sind zwei enorm wichtige Bereiche, wo genau das entsteht. Ja, also sprich, die fahren dann zum Teil 8-9 Stunden mit dem Bus nach Lemgo am Tag vorher hin, vielleicht in der Nacht zurück, nach einem Sieg ist ein Partybus, wenn es zurückgeht, ist es im Prinzip aber ein Bus, der halt trauert und dann wiederum es vielleicht auch Stress gibt und das, und dann gibt es drei Tage danach das nächste Spiel. Also das sind so Räume, wo dann genau die Themen wichtig sind, die ihm ja sagt. Ja.
In dem Fall der starke Erfolgsfaktor wirklich daran hängt, dass man außerhalb vom Handball diese Verbindung entsprechend pflegt und Mannschaftsgeist entsprechend hat. Gar nicht da auf dem Feld auch, aber wahrscheinlich ist es für die Basis das Entscheidendere, was passiert im Bus, was passiert in der Umkleide, um das zu legen. Und was ich noch einen richtig krassen Punkt fand, stimmt, es war mir gar nicht so bewusst, da dieses auf Zeit. Ist ein irrer Kontrast zum Beispiel bei uns zu Leonard Weiß. Weil klar, wenn natürlich alle halbe Jahr hast du, ich weiß nicht, wie oft den Spieler Neuzugang hat, wahrscheinlich alle paar Monate. Ich weiß nicht, ob wir da in einem...
Ja, so mindestens einmal im Jahr kommt immer mindestens ein neuen Spieler. Und zum Beispiel jetzt im Januar ist einer weg und eine neue rein. Ja, ist schon passiert, aber normalerweise einfach nur im Sommer.
Okay.
In der Regel kommt im Sommer dann der Wechsel. Also das kann aber Jahre sein. Wie ihm jetzt vorher gesagt, wir hatten vor der letzten Saison, also vor der davor, nicht der jetzigen, sondern der davor, einen riesengroßen Umbruch mit, ich glaube, neun Spielern plus neuem Trainer. Das ist eigentlich irre. Das ist eigentlich ganz selten in der Dimension. Jetzt haben wir nächste Saison durch den einen vorgezogenen Transfer eigentlich nur einen Neuzugang. In der Regel sind es vielleicht so 3 bis 4. Und unterjährig passiert manchmal noch was, wenn sich einer schwer verletzt, muss nochmal nachverpflichten. Also unterjährig passiert vergleichsweise wenig. Wie gesagt, ab und zu vielleicht eher in einer sagen wir mal, Notsituation. Aber der Umbruch kommt dann immer am Ende der Saison mit, sagen wir mal, 3, 4 neuen Spielern. Und die Mannschaft, die dann das nächste Jahr spielt, hat dann ja wieder einen Umbruch nach der nächsten Saison. Also es ist eigentlich immer Dynamik drin.
Was genau. So krass ist, auch jetzt im Kontrast zu Leonard Weiß meistens, weil wir ja im besten Fall auch bei uns immer mit unseren eigenen Leuten bauen, nicht mit Nachunternehmern, auch was das gewerbliche Personal angeht, zumindest in den meisten Bereichen. Wir haben natürlich auch je nach Gewerk, ist es natürlich unterschiedlich aufgestellt, aber es ist an der Stelle bei uns ein Tacken planbarer, weil wie du gesagt hast, ihr spielt nie 3 Jahre exakt gleich mit der gleichen Mannschaft. Bei Leonard Weiß wahrscheinlich in dem Punkt auch nicht, da gibt es auch Fluktuation, aber ich würde sagen, oder Wechsel, Rente, alles Mögliche.
Ich glaube, also prinzipiell sind natürlich die Verpflichtungen bei Leonard Weiß, also sprich, wie lange ist ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei uns, eher länger oder auf jeden Fall länger. Aber natürlich, wenn man jetzt auf Projektebene schaut oder Baustelle, gibt es ja schon immer wieder neue Teams, die zusammengestellt werden.
Das wechselt viel, aber ich glaube, pro Kolonne ist es sehr
konstant.
Also, und zwar können wir jetzt mit der Handballmannschaft ein bisschen vergleichen mit der Polier, quasi derjenige, der Kapitän, wenn man so will, von den Gewerblichen auf der Baustelle, hat immer die gleiche Kolonne meistens. Also bei vielen ist es so, da haben ihre 8, 9, 10, je nachdem, ob das Straßenbau ist oder Gleisbau und Netzbau, das merkt man, das ist ein eingeschworenes Team quasi und zum Teil sind es wirklich über, ich will es nicht Jahrzehnte sagen, aber über viele Jahre wirklich eingeschworene Gruppe quasi auch. Da kann es auch mal einen Abgang geben und einen Zugang, aber viel, viel weniger, weil bei euch ist ja wirklich krass, wenn ihr sagt, so hey, das war eine super Saison. Aber ihr wisst schon, in der nächsten Saison, wir haben nicht genau den gleichen Kader. Das heißt, es wird sich auf jeden Fall was verändern. Das heißt, eure Anpassungsfähigkeit, sich mit neuen Leuten andere Strategien auch zu überlegen, wie sind wir auf dem Feld erfolgreich, weil vielleicht war die Stärke von dem Spieler, der geht, die war hier super gut. Der kommt, hat eine ganz andere Stärke. Das heißt, es dürfte ja jedes Mal neu austangieren.
Ja, klar. Also das kommt auch einfach, wer spielt. Also wer steht auf dem Handballfeld. Das heißt, du hast vielleicht einer, wer ist richtig gut 1 gegen 1. Aber dann geht er raus und eine neue kommt rein und er ist besser mit Würfen aus 9 Meter. Und dann ändert sich die ganze Struktur natürlich, was wir, also von Spielzeug und alles. Das ist schon klar. Also das ist auch, also das, ja, erste 15 spielen wir so eine Handballtaktik, aber dann von 15 bis 30 spielen wir ganz anderes. Was ist besser, wissen wir nicht. Müssen einfach schauen und weitermachen.
In dem Fall ja auch innerhalb vom Kader, also auch wenn ihr gar keinen Wechsel habt, sondern innerhalb von einem Spiel, wenn man sagen würde, wir würden es hinkriegen, in eine Stunde geht ein Handballspiel, oder?
Ja, zweimal 30.
Genau. Zweimal 30 Minuten, wenn wir es hinkriegen würden, in einer Stunde ein bestimmtes Bauprojekt abzuschließen, wäre das schon hypermäßig schnell. Gibt vielleicht ganz kleine Sachen, die gehen, wenn ganz viele Leute gleichzeitig an dem richtigen Punkt, zu jedem Zeitpunkt quasi im Einsatz sind. Aber ihr wechselt ja in dem Fall Strategien auch innerhalb eines Spiels. Und in dem Fall habt ihr unbegrenzte Wechsel beim Handball? Okay, das heißt, in dem Fall gibt es auch sehr viel Dynamik jeweils auf dem Spielfeld. Er sagt, selbst wenn es der gleiche Kader ist, je nachdem, wer auf dem Spielfeld ist, geht er in dem Fall auch wahrscheinlich mit einer anderen Taktik vor.
Genau.
Und dadurch hast du halt genau sowohl auf dem Feld als auch außerhalb ständige Dynamiken drin. Ja? Mhm. Dass du es gerade selber gesagt hast, dass dann während dem Spiel sich unheimlich viel ändert, auch vielleicht eine andere Taktik gespielt werden muss gegen einen anderen Gegner. Wie es ihm ja gerade gesagt hat, bei einem ist der Spieler die Waffe, die uns vielleicht dann das Spiel mitgewinnt, beim anderen ist eher der. Dann sitzt vielleicht einer wieder 3 Spiele auf der Bank, wird wieder unzufrieden. Das ist vielleicht aber derjenige, der eigentlich total positiver Typ, der macht plötzlich die Kabine wieder so. Und das heißt, da ist jeden Tag, ist da einfach emotional Ballett. Ja? Und da wiederum das immer so in so einer leistungsorientierten, positiven, zielorientierten Atmosphäre zu halten, die aber natürlich maximal kritisch ist. Manchmal, da brennt es ja dann auch lichterloh. Also das ist ja auch klar.
Das glaube ich sofort.
Du willst in der Kabine ja nicht drin sein, wenn wir da ein Spiel verlieren, das wir eigentlich gewinnen. Da knallt es natürlich auch. Aber, und dann bist du wieder zusammen im Bus, nächsten Tag ist wieder Training und so. Also, und das alles auf Zeit und alles sehr öffentlich. Deswegen ist dieses Thema Atmosphäre, Leadership da unheimlich wichtig, weil das so ein Grund, so ein positives Grundrauschen, es ist brutal wichtig, in dem dann halt einfach dann auch diese Kritik dann möglich ist. Ja. Und dafür braucht man einen Kapitän, der das dementsprechend so vorlebt und der aber gleichzeitig auch an der richtigen Stelle aber im Reihen geht und sagt, Freunde der Sonne, das können wir jetzt nicht machen.
In dem Fall ist es so, Wechselwirkung zwischen Spieler, was es zu handeln gibt, Taktik, die sich während dem Spiel und mit jeweiliger Besetzung jedes Mal ändert, auch mal private Themen, weil ich weiß nicht, was du im Kopf gerade hast, wenn du auf dem Spielfeld bist, ist dir vielleicht gestern Abend privat, ich sag mal, jetzt so irgendwas in die Luft geflogen, ist irgendein Thema, was dich beschäftigt, dann ist ja auch Konzentration sowas. Auch das fand ich auch spannend politisch, dass du sagst, so, du hast vielleicht eine bestimmte Taktik, dafür brauchst du aber den einen Spieler vielleicht momentan nicht. Der regt sich aber dann auf, weil er die ganze Zeit auf der Bank sitzt. Das ist man vielleicht bei Leonard Weiss auch, je nachdem, welche Stärken gerade irgendwo gebraucht werden. Das heißt, man könnte sagen, Emir, war dir jemals langweilig? Bei Frische auf.
Nein, auf gar keinen Fall. Also es macht immer Spaß, im Training zu kommen. Also und ja, klar, in die Hölle Schuh zu spielen, das ist schon, was sagt man, next level. Also von Atmosphäre, von Lautstärke, von Emotionen und alles. Also das ist...
Und auch mit jeder Herausforderung, die da dazu
kommt. Ja, genau. Also ich habe keine richtige Wort für das.
Ja.
Vielleicht hilfst du mir mit einem guten Wort.
Begeisternd
oder? Ja, okay. Ja oder, gut. Ja.
Ja. Es ist ja, auch die, ich sag mal, Besonderes. Die Alltagsherausforderung. Also es kann ja schwierige Themen auch mal geben, die man lösen darf im Team, in Taktik, auf dem Spielfeld. Das heißt aber nicht, dass es nicht, das muss ja nicht leidend sein, weil es irgendwo was gibt, was irgendwie, ich sag mal, wehtut. Sondern ist ja umso geiler, wenn was wehgetan hat. Und man hat einen Weg gefunden und man hat das Spiel gewonnen. Dann ist ja die Euphorie umso krasser. Und dann ist auch, ich glaube, das ist die Bezeichnung, Hölle ist eure Halle, richtig?
Ja, ja.
Genau, die grüne Hölle, oder?
Hölle Süd.
Die Hölle Süd.
EWS Arena.
Die manche auch grüne Hölle?
Ja, durch das, dass wir grüne Vereinsfarben haben. Ja,
aber die Hölle Süd ist tatsächlich ein Begriff.
Hölle Süd ist so ein bisschen schon der Begriff für diese... Für diese Halle das natürlich schon sehr, sehr gut trifft. Und es ist ja vorher ganz am Anfang schon mal so ein Thema gewesen. Ich kam jetzt auch wieder raus, dass ja da beispielsweise, dann, wenn uns das Spiel ausverkauft ist, sind ja 5.600 Leute da, die ja da Rabatz machen mit allem drum und dran. Und das, was er ja beschreibt, findet ja genau mit diesen 5600 Leuten statt.
Nicht privat, ist jetzt innerhalb nicht, vom nicht, Team, sondern...
Und dann guckt irgendjemand per Stream zu oder irgendwas, sondern man sagt ja da auch so ein bisschen in der Sportökonomie, dass der quasi der Fan oder der Zuschauer letztendlich halt das mitproduziert. Also das gleiche Spiel ohne Zuschauer ist ja quasi ein völlig anderes Spiel. Also die Heimstärke oder das
Teil vom Handball.
Das Publikum ist ja Teil des Abends. Das sind nicht Zuschauer, sondern das ist eigentlich Teil des Abends. So, und wenn da das Publikum richtig Alarm macht, wenn da die Fankurve richtig Alarm macht, wenn quasi wir da ab der Sekunde 1 dann diesen Hölle-Süd-Charakter haben, dann kann halt auch mal da mal eine Überraschung gelingen, die vielleicht auf neutralem Boden oder ohne Zuschauer nicht gelingen, weil einfach diese Atmosphäre so speziell ist. Wir hatten es ja auch in der Zeit mit Covid, mit Geisterspielen. Also das gleiche Spiel, frisch auf Göppingen gegen, keine Ahnung, THW Kiel, ohne Zuschauer, ist ein völlig anderes wie mit Zuschauer, selbst wenn auf dem Feld das gleiche passieren würde. Mhm. Und diese besondere Atmosphäre, dieses extrem öffentliche oder dass die Fans, die Zuschauer nicht nur Kunden sind, blödes Wort in dem Zusammenhang, sondern quasi emotionale Mitgestalter, das ist, glaube ich, auch nochmal extrem wichtig als Besonderheit, vielleicht wenn man auch die Besonderheit zur freien Wirtschaft anguckt. Also das ist schon in der Branche sehr speziell und macht dann wiederum auch diese Leadership-Themen sehr, sehr speziell, weil es immer aufgeheizt ist, weil es immer emotional ist, weil es immer zwischenmenschlich auch mal schwierig ist. Und da so mal insgesamt stabil zu bleiben im Sieg und in der Niederlage oder auch die Demut, vorher haben wir es über Uli gehabt, immer die Demut auch zu halten in einem Top. Nach einem Top-Sieg, aber gleichzeitig auch wieder aufzustehen, wenn es nicht so läuft, da ist diese spezielle Atmosphäre schon extrem besonders.
Ja, ist befeuernd. Also klar, mit Zuschauer und quasi Fans, die ja Teil der Kultur sind. Und ohne Fans gäbe es ja auch keinen Handball. Also das gehört ja bei jeder Sportart dazu. Somit kann man sagen, das erweiterte Team ist noch viel, viel größer. Muss nicht nur das Spielfeld handeln, sondern zum Teil auch die... in der Hölle Süd, die Südkurve, sag ich mal. Aber was mir so aufgefallen ist bei dir, Emir, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich bei dir ganz passend von der Persönlichkeit, weil wenn alle durchdrehen, ich habe so das Gefühl, du kannst sehr gut ruhig bleiben.
Ja, vielleicht von, also außerhalb, ja, keine Ahnung, wenn du stehst da in der Tribüne, dann ja, bin ich vielleicht anders. So ja. Ruhig, weißt du, aber hier innen, ey. Auf gar keinen Fall, es ist Alarm, Alarm, Alarm.
Aber du hast dann schon die Kunst, dass du sagst, du kannst es dann doch manchmal ein bisschen filtern, weil es ist ja eine Kunst, das eine, was man fühlt, die Frage ist, was gibt man als Führungskraft an sein Team auch weiter?
Also ich glaube einfach die Erfahrung, dass ich weiß, also ich kenne die Situation, ich weiß, jetzt ist Druck, keine Ahnung, wir sind +3 und dann -3, spielen noch 5 Minuten und das Spiel ist nicht fertig, wir müssen diese 5 Minuten spielen und das wird schwer. Aber hier von innen, dann habe ich natürlich Stress und kein gutes Gefühl, egal ob das ist -3 oder +3. Mhm. Aber irgendwie so von außen, dann glaube ich, sehe ich so ein bisschen ruhiger aus als vielleicht Mitspieler, junge Mitspieler. Aber das lernst du einfach, keine Ahnung, das kommt einfach mit Zeit.
Aber ich glaube, du bist als Kapitän wahrscheinlich auch ein guter Anker, weil es gibt eine Tendenz, mehr Leute, die, ich sag mal, aus der Emotion heraus, ich sag mal so, ausrasten, sei es mit Fans, sei es Spieler, je nachdem, wo du bist, an einem gewissen Punkt. Und wenn euch der Captain das Ganze nochmal verstärkt, in manchen Situationen kann es mit Sicherheit gut sein, aber ich glaube, so als ausgleichendes Element, auch auf der Baustelle zum Beispiel, also wenn die Truppe auf 180 ist, weil irgendwas komplett an die Wand gefahren wurde, vielleicht auch mal von jemand anderem und du merkst, oh, wir müssen jetzt damit arbeiten, gibt ja solche Sachen, die hat man nicht in der Hand. Wenn du dann noch eine Führungskraft hast, die sagt, oh, komm, da hauen wir nochmal einen rein, dann bist du zwar gemeinsam euphoriert, aber ob das am Ende zielführend ist, um das Spiel zu drehen oder zu gewinnen oder das Bauprojekt abzuschließen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wenn du jemanden hast, der, obwohl, fand ich geil formuliert von dir, Alarm, Alarm, ich kann mir das gut vorstellen. Der Druck ist maximal, innen schreit alles Alarm, aber wenn du es trotzdem hinkriegst nach außen, dann sind wir beim Punkt nämlich Vorleben, was der Peter gesagt hat, dass du dann hinkriegst, so hey, das strahlt ja auch auf deine Mitspieler dann entsprechend ab. Also wenn du jemanden hast, der Ruhe ausstrahlt, obwohl komplette Panik vielleicht angesagt ist, das finde ich ist dann schon ein entscheidender Faktor, weil Panik findest du meistens ohne Probleme irgendwo.
Ah, ja.
Die Ruhe ist, finde ich, mehr die Kunst.
Da fällt mir jetzt das geflügelte Wort eines Kollegen von mir ein. Ruhe bewahren und Sicherheit ausstrahlen.
Sehr gut, ja. Ich kenne den Satz aber nicht, aber müsste ich den kennen, den Satz?
Robert, ja.
Also Robert, okay. Ein Geschäftsführer vom Straßen- und Netzbau. Ja, genau. Das ist, selbst wenn der Kahn, das habe ich im Alexander, habe ich dir zum Geburtstag, glaube ich, mal geschrieben gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr die Pinguine aus Madagaskar kennt.
Madagaskar.
Madagaskar.
Ja, kenne ich.
Die Tiere, da gibt es ja die Pinguine. Und da gibt es ja die Szene, wo die alle am Strand in Madagaskar liegen und die denken, sie können mit dem Kahn jetzt zurück nach New York schippern.
Ja.
Und dann sagt der Private, Skipper, sollen wir jetzt sagen, dass der Kahn keinen Sprit mehr hat? Nee. Und der Captain, logischerweise Skipper, einfach nur lächeln und winken. Und nicht sagen, dass der Kahn keinen Sprit mehr hat. Weil die Laune war super. Die Frage ist, wer weiß doch was zum Beispiel in dem Spiel? Also gibt ja vielleicht Informationen, die hast du als Kapitän und weißt, das ist gerade irgendwie sehr entscheidend. Aber was gibt man auch ans Team weiter? Weil alles, was irgendwie Druck erzeugt, ist ja nochmal, ich sag mal, ein bisschen Risikofaktor. Also wer weiß wann was. Und so ein, das meine ich mit dem, weil das merke ich jetzt zumindest bei dir hier, wie du auf dem Spielfeld bist, müsste ich mir mal anschauen. Aber du hast, ich finde, du strahlst grundsätzlich schon mal Ruhe aus. Und ich glaube, das als Kapitän oder ich finde es als Führungskraft immer angenehmer, als wenn ich jemanden habe, der mir, sag mal, okay, hier ist komplette Panik. Im Zweifel Untergangsstimmung und wir müssen schauen, ich muss mich selber beruhigen, weil das ja schon ein bisschen Fels in der Brandung dann.
Ja,
das kommt vielleicht von Island auch ein bisschen. Ich weiß es nicht, wie Isländer insgesamt so drauf sind.
Ja, ja, kann sein, dass unsere Mentalität ist einfach so, dass wir, also manchmal braucht man Ruhe im Spiel. Und man sieht, dass einfach die Mannschaft ist ein bisschen, was sagt man, zu hoch.
Mhm.
Und nicht und einfach habe keinen Fokus oder weniger Fokus und mache einen Fehler und so, dann braucht man Ruhe. Aber es gibt auch diese andere Winkel, wo nichts läuft, sind vielleicht -4, -5, aber du kannst keine Ruhe reinbringen.
Mhm.
Da machst du die ganze, also genau die andere. Einfach volle Power, all in und jetzt versuchen wir die Halle. Die muss ich mitmachen. Und da bekommst du auch diese extra Support von Fans. Und das gibt es, ja, Ruhe oder einfach all in.
Du weißt nicht. Brauchst.
Ja, genau. Aber du weißt das nicht, was du brauchst. Vielleicht brauchst du die Ruhe oder vielleicht brauchst du die andere. Ja,
du merkst es wahrscheinlich im Prozess oder im Spiel.
Ja, ja, genau.
Ob wir gerade mehr Ruhe oder mehr Euphorie bräuchten.
Ja.
Dann kann man sich die Alarmstimmung innerlich auch zunutze machen, zumindest von der Energie, dass man die nach außen trägt und sagt, so, die bringen wir jetzt aufs Spielfeld.
Zumal wir auch insgesamt eine sehr, sehr junge Mannschaft haben.
Mhm.
Und da ist es halt nochmal wichtig, dass es so ein Metronom dann gibt, weil wenn es, sagen wir mal, alles ausgewachsene Profis sind, die alles schon alles erlebt haben, schon x-mal Europapokal gespielt haben und so weiter, dann ist die Rolle vom Kapitän sicherlich eine andere, wie wenn aktuell zum Beispiel 6 von 18 Spieler quasi aus der eigenen Jugend oder aus der Region kommen, zum Teil 19, 20, 21 Jahre sind. Jetzt hatten wir in Hamburg, weil wir auf links außen 2 Verletzte hatten, dann nochmal einen ganz Jungen aus der A-Jugend dabei, mit dem Niklas Herberg. Aber jetzt, ob jetzt Elias Nebel auf der Mitte oder Julian Buchele, Tim Gosner, Finn Hofele, sind so viele, gerade aus der eigenen Jugend da. Die sind natürlich, die haben natürlich noch nichts erlebt auf dem Niveau. Und da ist natürlich auch extrem wichtig, dass dann er Ruhe reinbringt oder auch mal
Feuer.
Den isländischen Vulkan rausholt. Ja, es gibt schon beide Richtungen. Und das ist extrem wichtig. Dann die Jungen müssen natürlich viel, viel mehr geführt werden, wie wenn da so eine fertige Mannschaft da ist. Alle zwischen 28 und 32, alle schon alles erlebt. Das ist was anderes, wie halt mit so vielen Jugendspielern oder jungen Spielern.
Ja, klar.
Können wir eigentlich einen super Bogen schlagen, doch zu Nachwuchsförderung. Mhm. Sowohl bei Leonhard Weiß als auch bei Frischauf gibt es, glaube ich, auch, würde ich sagen, ein paar Parallelen. Du bist ja, wenn man so will, ihm ja auch, ich sag mal, ein Erfolg aus der Nachwuchsförderung, wenn man so sagen will, oder, Peter?
Aus Island.
Aus Island in dem Fall, ja.
Ja gut, also Ime ist ja praktisch aber als Spieler von Island oder aus Rhein-Neckarland zu uns gekommen. Also er ist ja nicht bei uns in der Jugend gewesen, sondern eher Spieler, wie ich sie gerade benannt habe, wie Finn Hofele oder Tim Gosner oder jetzt Niklas Herberger. Also Ime hat nicht bei uns in der Jugend gespielt, ist aber jetzt auch schon als vergleichsweise junger Spieler oder zumindest in der Blüte seines Wirkens sozusagen zu uns gekommen. Aber ich glaube, das Thema Jugend hat er natürlich die tolle Ausbildung in Island genossen, die offensichtlich auch überragend ist, weil sonst würden sie nicht so viele gute Handballer rausbringen. Ja.
Weil das ist ja was in dem Fall. Wie viel gibt es dann eine Jugendmannschaft oder gibt es mehrere bei Frischauf?
Naja, also das Thema Nachwuchscenter ist bei uns schon gerade ein ganz, ganz zentrales, auch was das Thema Zukunftsstrategie betrifft. Oder wenn man es ein bisschen allgemeiner sagt, wie kann denn so ein Standort Göppingen, kleine Stadt, 50.000, 60.000 Einwohner, wie kann denn der in einer Zeit, wo es viele Großstadtprojekte gibt, wie kann denn so ein Club erfolgreich sein. Ich sage immer, was ist denn so der Zaubertrank irgendwie fürs gallische Dorf? Und da ist natürlich das Thema Jugendarbeit, hocheffizient Top-Jugendspieler rauszubringen, die dann relativ schnell in der Profimannschaft Fuß fassen, für uns ein ganz zentraler strategischer Anker, weil sonst schaffen wir das in Göppingen nicht. Und auch da war Uli zum Beispiel vor vielen Jahren derjenige, der gesagt hat, Leute, wir müssen auch in dem Bereich, müssen wir reingehen, wir müssen da was aufbauen, wir müssen da Trainer einstellen, wir müssen da auch im eigenen Verein sozusagen eine gute Jugendarbeit anbieten. Haben aktuell sogar bereits 3 hauptamtliche Mitarbeiter im Nachwuchscenter. Mhm. Es geht schon ordentlicher Betrag unseres Etats, den ich ja vorher gesagt habe, geht in den Nachwuchscenter-Bereich, damit wir dort einfach eine hochprofessionelle Arbeit machen. Und da macht beispielsweise jetzt der Christian Schöne zusammen mit Tobi Hafner und mit Tobi Dürler wirklich einen herausragenden Job. Wir spielen mit der A-Jugend in der Bundesliga, spielen mit der B-Jugend in der Bundesliga und spielen mit der C-Jugend in der Baden-Württemberg-Oberliga. Also sprich, das ist auch dort die höchste Klasse, da gibt es noch keine Bundesliga. Okay. Dann gibt es rundherum auch eine D und natürlich geht es nach unten noch weiter, aber so ab der C-Jugend wird, sage ich mal, das ganze Setup deutlich professioneller. Und das ist für uns, wie gesagt, innerhalb der GmbH, die sind zwar im Spielrecht, im e.V., weil das Jugendspielrecht muss immer im e.V. sein, aber der wirtschaftliche Träger des Nachwuchssenders ist die GmbH, die das versucht, auf gleichem Level wie die Profibundesligamannschaft auch in der A- und B- und C-Jugend quasi so professionell zu führen, zu managen, dass im Idealfall all 2-3 Jahren wieder da der Nächste rauskommt, der uns in der Profimannschaft dann dementsprechend einen Leistungsbeitrag bringt.
Im Grunde ist auch die eigene Talentschmiede, wenn man sagen kann, so hey, ist es natürlich deutlich wahrscheinlich berechenbarer und beherrschbarer, wenn ich weiß, hey, wir bilden, wie bei Leonard Weiss, selber Auszubildende und haben da einen Pool aus, als darauf zu hoffen, sozusagen, hey, wir müssen immer die Besten auf dem Transfermarkt, sage ich mal, finden. Wahrscheinlich auch für eine Stadt, für Göppingen, wahrscheinlich wäre das herausfordernd, wenn alles tatsächlich von dem Markt auskommen müsste.
Ich will es mal ganz allgemein sagen, aber das ist beispielsweise überhaupt kein Unterschied, ob jetzt Emir oder ein eigener Spieler.
Ja.
Deswegen will ich das nicht reduzieren auf die eigene Jugend. Wir brauchen Identifikation. Wir brauchen die Identifikation mit diesem wirklich mit diesem tollen Traditionsverein. Und natürlich ist es so, dass wenn die Jungs quasi aus der eigenen Jugend hochkommen, 6-8 Jahre auf der Hintertortribüne quasi den zugejubelt haben, dort im Prinzip das sich nach und nach entwickeln und unbedingt dort spielen wollen, dass die per se mal eine andere Bindung haben aus der Jugend raus wie ein externer Neuzugang, ist automatisch. Klar. Immer hat nach Reykjavik oder zu Valo Reykjavik auch eine andere Bindung als Kind wie zu Frischauf Göppingen. So. Das heißt, diese Identifikation ist für so einen Traditionsverein, auch für so ein kleines Städtchen, unfassbar wichtig, weil im Publikum sitzen ja dann zum Teil wiederum die Eltern, da sitzen die von den Vereinen, da sitzen die aus der Region, die sagen, der ist aus Schwäbisch Gmünd und der hier ist aus Göppingen und der ist aus einem Vorort, wie auch immer. Aber parallel ist es halt brutal wichtig, dass die gleiche Identifikation natürlich auch von allen Spielern, die zu uns kommen, für ein paar Jahre da ist. Es ist nachher ja eine Einheit. Wir sind ja nachher keine Jugendmannschaft, die aus sich selber raus, sondern es ist nachher eine Mannschaft aus Neuzugängen aus dem Ausland, aus Neuzugängen aus dem Inland, aus eigenen Spielern. Und die müssen, so wie ich es immer vorher gesagt habe, natürlich im Idealfall so gut miteinander sein und so gut spielen und so positiv, dass sie in dem Jahr einen möglichst guten Tabellenplatz erreichen. Aber dafür ist für uns das Thema Jugend eine ganz zentrale Säule, vielleicht noch ein Tick mehr, wie es bei einer Mannschaft ist in einer Großstadt, die dann vielleicht eher mit einem größeren Budget noch mehr extern sich Spieler kauft. Das ist für uns mit dem eher überschaubaren Setup sicherlich nicht die Grundlage.
Wie viel Jugendmannschaft männlich gibt es dann beim Frischauf jetzt? Also du hast ja ABC genannt, die immer in der höchsten
Liga sind. Genau, und dann gibt es noch eine D-Jugend und drunter gibt es quasi noch die Minis. Also da kommen die Kids so in den Verein rein. Und dann gibt es die ganzen Mannschaften auch als A2, B2 und so weiter. Okay. Also es gibt auch jeweils eine Handballjugend, die vermutlich nicht so gut spielen, dass sie mal Profi werden können. Das heißt,
auch das Thema
im e.V. Wir sind ja auch quasi Heimat für den Sport. Wir sind ja nicht nur, also es ist ja nur die Spitze, die den Spitzensport auf möglichst hohem kommerziellen Niveau, da ist es natürlich auch ein Business, das muss man natürlich auch ganz deutlich so sagen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, die spezielle Atmosphäre des Traditionsvereins, dass er halt dann da nicht aufhört, sondern dass er dann der Verein eine Heimat ist für ganz, ganz viele Spielerinnen, für Spieler, für auch andere Sportarten, auch für Handballer, die natürlich am Ende des Tages auch wieder unsere Zuschauer sind, ja, die wiederum auch sagen, ich bin auch Frischhaufler. Also diese ganz spezielle Atmosphäre, dass man auch Local Hero ist in Göppingen, das gibt sich ja nur dann, wenn es alles sehr, sehr eng miteinander verzahnt ist, weil die Zuschauer, waren wir ja vorher, die Zuschauer ja auch wieder diejenigen sind, die uns wieder tragen sollen und nicht einfach nur das Nachmittagsprogramm zwischen zwei Comedy-Veranstaltungen. Von daher, das ist schon wichtig für uns, Identifikation.
Also das heißt, die Mischung letztendlich aus Spitzensport und dazu gehören dann eben auch die ABC-Ligen oder Jugend, sorry. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch Breite, ja. Dass du irgendwo auch breites Sport anbietest.
Ganz anderes Fundament, weil der Wechsel zwischen Fan und Spieler, wenn auch nicht direkt jetzt in der Bundesliga-Mannschaft, ja dann auch fließend ist, mit den Familien dran, gibt ein viel solideres Fundament, wie du gesagt hast, Format zwischen zwei Comedy-Veranstaltungen nach dem Motto, weil in dem Fall sucht ihr in dem Fall einen wirksamen Mix zwischen die aus der eigenen Struktur, weil ihr seid ja quasi der sichtbarste Part, ist halt die Bundesliga-Mannschaft. Ihr seid wahrscheinlich unter dem Mikroskop, was die Öffentlichkeit auch angeht und die Spiele, aber so viele Mannschaften, die ja noch mit dabei sind und das Netzwerk noch so viel größer ist, die Fangemeinde, die Tradition und auch die Leidenschaft, dass das Ganze natürlich ein ganz anderes Fundament hat, wie wenn es nur die A-Mannschaft gäbe, man würde sich nur um die A-Mannschaft kümmern, oder die Bundesliga-Mannschaft, und das ist wahrscheinlich dann schon auch nochmal ein krasser Unterschied, weil dadurch habt ihr die Möglichkeit, eigene Talente zu entwickeln und gleichzeitig, sonst würdest du ja nicht hier sitzen, Emir, dass man sagt, hier auch auf dem sogar internationalen Markt Spieler sucht.
Und die ja, es ist letztendlich mal der Club Frischauf selber soll grundsätzlich mal, sag ich es mal pathetisch, für alle eine Heimat bieten, egal in welcher Sportart, zumindest die halt im e.V. angeboten werden, aber im Handball auch mit jeder, sagen wir mal, Kragenweite, wie gut man das selber kann. Weil das alles auch wiederum diejenigen sind, die uns begleiten, die zu uns spielen gehen und so weiter. Aber, und das gehört halt zur ganzen Wahrheit dazu, wir brauchen halt, wenn wir halt in Göppingen professionellen, kommerziellen Handballsport anbieten wollen, dann brauchen wir da drüber letztendlich eine Profistruktur, die letztendlich das auf so einem Niveau macht, damit es natürlich auch in der Handball-Bundesliga, in der stärksten Liga der Welt, konkurrenzfähig ist. Und da brauchen wir natürlich auch ein paar Strukturen, die sind wie ein Unternehmen und die mit einem klassischen Vereinsleben dann auch nichts zu tun haben. Da geht es um Geld, da geht es um Event, da geht es um Zusammensein auf Zeit, da geht es auch mal um viel mit Sponsoring und so weiter.
Das ist also stärker unternehmerisch einfach dann auch.
Das ist einfach ein unternehmerisches Thema. Und die Kunst ist halt, alles mit allem so miteinander zu verbinden, dass trotzdem jeder in dem ganzen Konstrukt so sein Plätzchen hat. Und es nicht so gegeneinander ausgespielt wird, sondern dass alle unter dem Dach irgendwo zusammenkommen und jeder auch weiß, dass er unter dem Dach irgendwo wichtig ist. Profi bis runter im Prinzip zum ganz normalen Breitensport, der nie in den Profibereich kommen wird, weil einfach vielleicht auch das Talent oder wie immer gar nicht da ist.
Manche wollen es vielleicht auch gar nicht. Die finden es cool, Teil von Frischauf zu sein. Die spielen auch in diesen Mannschaften, die ihr auch noch habt.
Ja.
Ist ja auch, also ich zum Beispiel, ich spiele privat Badminton, ich habe keine Lust tatsächlich Badminton jetzt sage ich mal, auf Profiniveau zu spielen, auch wenn es wahrscheinlich mal spannend wäre, es auszuprobieren. Aber es macht mir Spaß als Hobby und ist dann trotzdem Part davon. Also das ist ja ganz cool. Ihr habt ja dann unterschiedliche Angebote von frisch auf aus, wenn man so will. Und das Gemeinsame ist in dem Fall aber die gemeinsame Identifikation. Also egal, ob ich aus Island komme oder ob ich da schon quasi...
Das Logo ist die Klammer.
Sozusagen. Das Logo ist quasi die Klammer und im besten Fall hat man dann quasi so eine gemeinsame Basis. Das ist ja beim Bauen auch so entscheidend. Das heißt, hey, wir arbeiten auch auf ein Ziel hin und wir fühlen uns, auch wenn wir, das ist ja bei Leonard Weiß, finde ich sehr krass, wir haben, die Zahl ändert sich auch gefühlt jede Woche, haben wir 67 Nationalitäten, Alexander. Ich glaube, es müsste in die Richtung gerade gehen.
Ja.
Das macht natürlich extrem viel auf dem Baufeld aus. Also wenn du 5, 6 verschiedene Sprachen auf dem Baufeld hast, koordinier mal dein Team. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, sprecht ihr Englisch auf dem Platz oder Deutsch?
Deutsch. Wir müssen Deutsch.
Okay.
Ist einfach so. Alle Spieler. Die neuen Spieler bekommen dann Deutschunterricht.
Okay.
Bislang die brauchen, oder? Also so 3 bis 9 Monate. Und du musst einfach, also wir dürfen so erste 2, 3 Monate auf Englisch. Aber danach, dann wollen wir einfach Deutsch.
Okay.
Improvieren und so. Und ein paar Spieler brauchen mehr Zeit, andere weniger. Ist einfach normal.
Und das mit der Sprache ist für uns essentiell, was er auch gerade gesagt hat. Also, da geht es ja nachher nicht darum, dass dass jemand das die Sprache auf dem absolut perfekten Niveau, wie wir, die damit aufgewachsen sind.
Arbeitsfähig.
Also das geht es gar nicht. Ja. Aber es geht schon darum, dass wenn man sich auf eine Sprache dann einigt, dann weiß auch jeder, was gesprochen wird. Ja, also man das macht ja keinen Sinn, wenn 3, 4 miteinander Englisch sprechen und 2, 3 miteinander Isländisch und 2 miteinander Jugoslaw und so weiter. Wie soll dann, da geht es ja um ein Ziel, da geht es um eine klare Ansage, dann ist man im Training zusammen. Er hat vorher die Kabine gesagt, die Kabine, wie er sie beschrieben hat, die wird nicht funktionieren, wenn an jedem Eck jede Nationalität untereinander sitzt, weil dann, wenn ich jetzt an den Tisch hingehe und dann reden 3, 4 Schweden untereinander und ich verstehe es nicht, dann denke ich ja automatisch, ja, was reden die jetzt da irgendwie? Also mir fehlt dann ja immer eigentlich den Kontext sozusagen. Ja. Und es hat nichts Integratives, sondern es hat eher was Trennendes. Und ich glaube, deswegen ist es so extrem wichtig, also für uns als Club, aber jetzt letztendlich auch wieder vorgelebt vom Kapitän, der kein Deutscher ist, der sagt, okay, hier wird Deutsch gesprochen, weil wir das als Basis haben, dass wir wissen, was wir miteinander machen. Und da muss keiner in Anführungszeichen Kikeriki rufen, sondern sagen halt, es gibt Hühnchen. Ja,
ja, bei uns, also da wird es schon sehr starke Unterschiede auch zwischen Bau und Handball geben, auch was so das Teamgefüge angeht und auch gemeinsames Verständnis und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Da gibt es wahrscheinlich dann schon Parallelen. Würde gerne nochmal auf Handball an sich nochmal stärker eingehen, Emir. Ist dir irgendein Spiel, das du jetzt bist du 2 Jahre fast in dem Fall bei Frischauf? Ja, ziemlich genau. In Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, hey, weil das entweder total euphorisch war oder weil es total schwierig war, was du vorhin gesagt hast mit Alarm, wenn man entweder 3 Punkte hinten liegt oder man muss jetzt das noch halten, kann er genauso viel Druck machen nach dem Motto, wir haben gut gespielt, jetzt dürfen wir es nicht hinten raus verlieren. Gab es da was dich entweder sehr gefordert, sehr geprägt hat, wo du gemerkt hast, boah, da habe ich vielleicht auch noch mal länger noch drüber nachgedacht?
Ich glaube, dann letztes Jahr gegen Stuttgart zu Hause, wo das Spiel ist einfach +1, -1, +1, ganze Zeit.
Ah, okay.
War ganz eng. Und ja, klar, spielen zu Hause gegen Stuttgart, ein Derby, kurz vor Ende, wie jetzt. Mhm. Und wir haben Auszeit genommen. Und ich glaube, es ist noch 4, 5 Sekunden zu spielen. Okay. Und ja, wir sagen, wir wollen das hier spielen, das Spielzug hier. Mhm. Und das hat so perfekt funktioniert. Und am Ende gewinnen wir mit 1 und die Halle explodiert. Das war schon ein schöner Abend für uns alle.
Das glaube ich. Das heißt, ihr hattet in dem Fall, ihr habt Auszeit gefordert und es gab noch 6 Sekunden zu spielen.
Ja, etwas so, genau. 28-28 und am Ende gewinnen wir mit 1.
Mit 29-28 genau. In dem Fall. Das finde ich so krass. Also war ich auch zu anderen Sportarten. Ich weiß nicht, beim Fußball wahrscheinlich mit 6 Sekunden ist es beinahe unmöglich. Ja. Und dann musst du euch direkt schießen und hoffen, dass du im besten Fall ist der Torwart gerade irgendwie nicht auf Sendung und keiner steht im Weg. Aber beim Handball, ihr habt ja, glaube ich, schon eine sehr hohe Torfrequenz bei eurem Sport auch. Und dieses, was du beschrieben hast, ist wahrscheinlich pures, ich weiß nicht, ob es Nervengift oder einfach nur pures Adrenalin dann ist, wenn er sagt, ihr habt dieses einmal hin, einmal her. Aha. Weil Sicherheit gibt es ja nicht.
Nein.
Es bleibt alles offen bis zum letzten Moment. Und wenn dann 6 Sekunden, das kann ich mir dann gut vorstellen, wenn ihr habt in dem Fall zu Hause gespielt, in der Hölle Süd, habe ich gelernt, dann glaube ich sofort, dass die ganze Halle wahrscheinlich gebebt hat, nachdem die 6 Sekunden abgepfiffen waren. Aber ist es was, wo ihr sagt, ihr habt dann bestimmte Spielzüge, wo ihr wisst, es ist in 6 Sekunden, es ist zu schaffen? Oder ist es einfach der Glaube daran, das muss jetzt funktionieren?
Das kommt drauf natürlich, also wo liegt das Ball?
Ja.
Ein Ball liegt am 9 Meter und wir haben einen Freiwurf. Mhm. Dann können wir ja schon, wir gehen 1 gegen 1, Kreis geht dahin, du bleibst hier breit, aber auf die andere Seite kommt ein Kreuz. Klar, kannst du sagen. Aber ich glaube, in dem Fall war Ball irgendwo so auf Anwurf. Anwurf. Okay. Und da habe ich einfach gesagt, Ruhe, es steht 28-28, wir haben noch 6 Sekunden zu spielen und wir können maximal 3 Pässe spielen.
Die in der Zeit quasi
passen. Ja, genau, in diese 6 Sekunden.
6 Sekunden.
Und dann ist einfach die Frage, wie? Mhm. Wie machen wir das? Und dann kommt einfach 1, 2 Spieler, sagen etwas und dann okay, das passt. Aber hey, können wir das erstmal so machen? Du läufst hier ohne Ball und dann kommt die nächste. Da ist einfach kreativ. Da brauchst du einfach kreativ am Ende. Du hast kein richtiges Spielzeug da.
In dem Fall aber auch aus dem Team raus. Also nicht nach dem Motto, dass dann einer sagt, so spielen wir die 6 Sekunden. Also auch du als Kapitän zum Beispiel, sondern es kommen Impulse dann. Wenn ihr Auszeit habt, dann steht ihr wahrscheinlich so in der Gruppe zusammen. Und es gibt kreative Impulse und man schaut dann, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir möglichst hohe Chance haben, dass das Ding am Ende im Netz hängt.
Ja, basically. Also wir haben ein Ziel. Mach Tor und wir gewinnen. Wie machen wir das? Ich weiß nicht ganz genau.
Ja,
aber wir haben gut genug Spiel, also die Spieler sind gut genug, die sind kreativ.
In dem Fall auch auf dem Feld entsprechend zu reagieren. Wahrscheinlich ist Intuition auch beim Sport an der Stelle.
Naja, es ist manchmal die Situation, also es gibt ja die Möglichkeit, dass wenn man selber Ballbesitz hat, kann der Trainer eine Auszeit nehmen. So, der Trainer nimmt die Auszeit, holt die alle zusammen. Und jetzt sind wir genau wieder an dem, was Imi vorher gesagt hat. Es gibt nur die Situation, okay, es läuft gerade gar nichts zusammen, hier was bis -4, -5. Dann holt er die ja nicht zusammen und sagt, habt ihr jetzt eine Idee? Ja. Sondern dann brauchst du ja den starken Trainer, starken Kapitän, der sagt, Leute, so und so und so, wir ändern jetzt was,
das
und jetzt probieren wir das, das hat nicht funktioniert, ich tausche mal einen Torhüter, ich tausche was. Dann gibt er ja ziemlich klar in der Minute vor, da wird auch nicht diskutiert, sondern gibt er von außen vielleicht noch in Abstimmung mit dem Kapitän an, was passiert. So. Und dann gibt es auch manchmal auch Situationen, fällt jetzt direkt keine ein, wo aber um die alle zusammenkommen und dann heißt vielleicht, dann ist es vielleicht doch eher kurz eine Diskussion, weil einer sagt, du, ich habe eine Idee und dann der Mittelmann sagt vielleicht, was hat er davon, wenn und so. Am Ende des Tages entscheidet dann schon der Trainer, spätestens in den letzten 10 Sekunden, was gespielt wird. Aber entweder er gibt es halt klar vor oder er hat kurz so ein, das geht ja eine Minute, ja, da kann dann schon kurz, was vielleicht hat auch der Mittelmann noch eine bessere Idee, wie das, was der Trainer gerade im Kopf hat. Und dann hat er natürlich auch logischerweise die Größe zu sagen, okay, dann spielen wir das. Aber am Ende gibt es auf jeden Fall, am Ende von der Auszeit gibt es das klare Commitment, das machen wir jetzt. Und da müssen sich auch alle dran halten. Jetzt natürlich bei 6 Sekunden Verschluss, 28-28, es brennt lichterloh. Wird dann schon, wie er sagt, halt 3 Pässe, der geht so, der kreuzt, zack, zack, und dann hoffen wir, dass es klappt, Punkt. So, dann wird es schon genau so gemacht. Aber natürlich entsteht dann kurz vielleicht in so einer Situation raus, was könnte man machen, weil er vielleicht dann auch guckt, wer fühlt sich gut. Ja, wenn natürlich einer sagt, ich habe eine Idee, dann gibt es unter Umständen dem auch die Verantwortung, weil der natürlich die Verantwortung auch nicht scheut. Wie wenn du jemanden hast, wo du weißt, er steht bei der Auszeit schon in der 3. Reihe, dem wirst du jetzt wahrscheinlich nicht sagen, okay, wir spielen es über dich, weil unter Umständen derjenige vielleicht eher dann ein bisschen zurückhaltender ist. Ja.
Mhm. Ja, und natürlich, was wir wissen auch nicht, ist, wie reagiert der Gegner?
Ja, ja.
Er macht vielleicht einfach etwas Verrücktes. Oder er bleibt im Plan. Das wissen wir auch nicht.
Irgendwas zur Irritation.
Ja, deswegen so am Ende, so, wenn alles ist da, dann brauchst du Kreativität. Das ist einfach so. Ja. Weil du weißt nicht, was kommt.
Ja.
Von Gegner und von eigener Mannschaft manchmal. Weil manchmal ist es einfach so, okay, ich spiele einen Pass und du gehst einfach 1-1, all in. Egal was, du machst ein Tor oder nochmal einen Freiwurf. Du spielst das Ball nicht ab.
Ja, wahrscheinlich je mehr Pässe, desto mehr Risiko.
Ja, genau. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten.
Ja, weil der Gegner steht ja nicht still da. Somit hast du immer die entsprechende Gegenbewegung. Und es ist die Frage, gleicht das deinen Angriff wiederum aus? Und es hat nichts gebracht?
Ja.
Oder hast du irgendeine Lücke genutzt, die tatsächlich dann da war?
Der Gegner steht ja auch eine Minute zusammen.
Ja, genau. Genau, die will ich auch beraten. Ist ja nicht so, dass die nicht miteinander reden dürften.
Die suchen auch nach Kreativität.
Ja, das fand ich beim, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das war, ob das Handball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft war, wo ich auch durch, ich habe mal eingeschaltet, habe ich gemerkt, du kannst teilweise sogar, wenn die zusammenstehen, hörst du das sogar. Phasenweise, also wenn die Kameras nah genug dran sind.
Also der, wo die Auszeit nimmt, da ist normalerweise dann Kamerateam Mikro,
und ein Mikro
direkt drin.
Und
dann dass die Zuschauer hören, was. Zuschauer,
ja, wie du sagst, es ist eine Mischung, es ist eine Minute und am Ende von der Minute, der Trainer hat ja dann auch dieses Klemmbrett vor sich, wo er im Prinzip nochmal zeigt, was hat, also es geht dann auch entlang einer taktischen Darstellung und am Ende von der Minute muss halt klar sein, was jetzt gespielt wird.
Aber die Situation trainieren wir auch im Training.
So ist es.
Also wir brauchen, Hand ist hoch, wir haben 2 Pässe. Dann haben wir das schon trainiert im Training. Dann haben wir ein anderes Spielzug, 3 Pässe und dann 4 Pässe. Das, wir wissen immer so, ja, wir haben eine Struktur, wir wissen, was wir spielen wollen, aber dann brauchst du halt immer ein bisschen kreativ dazu. Sagen so, 80% Struktur und Taktik und 20% kreativ. Und kreativ kann, heißt einfach eine schnelle Pass, statt warten oder umgekehrt.
In dem Fall auch ein wildes Psychologiespiel jedes Mal. Da verschiedene Positionen auch im fliegenden Wechsel, sage ich mal, spielen können im Handball.
Ja, du kannst schon sagen, dass Rückraum links und Rückraum Mitte können schon beide spielen. Mhm. Und dann reden wir vielleicht über Kreislauf und Angriff. Wer spielt dann am meisten in den Block,
ja,
in Abwehr? Und dann auf 3 und 4. Und dann hast du manchmal auch Außenspieler in Angriff, aber die spielen halt auf halb in Abwehr.
Und du bist
dann Kreisläufer und dann Innenblock in Abwehr.
Okay, aber das sind im Grunde nur zwei verschiedene Positionen und du wechselst quasi innerhalb des Spiels, je nachdem, wie es aussieht, zwischen diesen Positionen quasi.
Ja, also ja, ja, basically.
Genau.
Du bist halt einmal in der Verteidigung,
genau,
dann steht die Mannschaft dann vor dem eigenen Turm, oder du bist im Angriff, dann stehst du vor dem anderen Tor.
Und es betrifft mehrere Spieler, dass man solche Positionswechsel innerhalb von Spielern immer wieder hat? Oder hat jeder schon seine Kernfunktion?
Ja, 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 klar. Also du hast deine... Ja, es gibt auch diese Spezialabwehr, also spielen nur Angriff oder nur Abwehr.
Ja,
aber
ja,
alle spielen Abwehr, alle spielen Angriff. Das gibt es keiner, wo steht einfach auf die Mitte und
schaut in die Gegend.
Das geht nicht.
Kapiert.
Ah, der Torwart spielt nur Abwehr.
Okay, der Torwart bleibt.
Ja, ja, er kommt nicht mit.
Ja, das wäre, glaube ich, auch spannend. Ja, ja, spannend. Ja. Also gerade vor allem, da sind wir wieder bei den letzten Sekunden, was wir vorhin hatten, wenn du noch 6 Sekunden zu spielen hast, im Fußball auch, nach dem Motto, wenn es nichts mehr zu verlieren gibt, in Anführungszeichen, jetzt soll der einfach mit nach vorne stürmen. Gab es ja schon auch Tore, die da recht spannend dann zustande kamen, wenn es in den letzten Sekunden stattfindet. Das gibt es dann schon. Aber wenn niemand mehr im Tor steht und du schießt drauf, dann...
Kannst du beim Handball tatsächlich wechseln. Das heißt, der Torwart würde dann in dem Fall rausgehen und ein Feldspieler reingehen.
Ah, das ist erlaubt?
7 gegen 6, genau.
Ah, sehr gut. Habe ich jetzt die letzten 2 Wochen ein paar Mal gehört, weil halt alles zusammenkommt. Egal welches Thema aufkommt, sei das jetzt bautechnisch oder bei euch im Spiel irgendwie handballtaktikmäßig oder von der Position her oder zwischenmenschlich, hey, ich habe da zu Hause gerade was, es ist gerade schwierig. Ich muss hier schauen, verschiedene Sachen unter einen Hut zu bringen. Das sind ja bestimmt auch Sachen, die bei dir auch aufschlagen, oder?
Ja, meinst du einfach dann so Handball und dann
privates auch.
Privatleben.
Ja.
Ja, also ich lebe einfach eine ganz, ganz normale Privatleben. Bring meine Jungs zum Schule und Kindergarten und dann ja, ab zum Training und danach studiere ich auch und dann abholen zum Kindi und Schule und dann einfach, ja, vielleicht habe ich dann nochmal ein Training danach und oder einfach Family Side. Das ist so, wie das ist bei mir mindestens.
Hast du was, Kinder?
Ja.
Wie viel?
2.
2. Sauber. Spielen die schon Handball?
Nee, noch nicht. Also nicht so richtig.
Noch nicht so richtig. Und die sprechen am Ende Deutsch oder am Ende Isländisch oder beides?
Ja, Isländisch zu Hause und dann Deutsch in Schule und Kindi und so. Ja, klar. Sehr aber cool. Isländisch zu Hause, immer.
Also, sind die in Island zu Hause?
Naja, also wir sprechen Isländisch zu Hause.
Ah, okay.
Ja, wir sind
ja,
alle
das wäre, glaube ich, auch komisch, wenn nicht. Das in Köping, je nachdem, wie eingebürgert man ist oder vom Ursprung kommt, Schwäbisch kann ja schon eine eigene Sprache sein. Ja, genau, würde mich nämlich mal interessieren. Wie war denn das, als du nach, ich weiß nicht, Rhein-Neckar, ist ja Mannheim.
Ja.
Wenn du dann nach zu frisch aufgekommen bist, wie war das vom Dialekt her? War das problemlos oder hast du manchmal gedacht, ja, es
ja,
ist eine zusätzliche Herausforderung?
Ganz ehrlich, dann habe ich ein paar Situationen gehabt, wo ich einfach, sorry, ich verstehe gar nichts. Das musst du einfach nochmal sagen. Okay, probiert dann nochmal. Aber auf Service ist so, sorry, ich verstehe gar nichts. Also das ist schon, ja, ja, klar, man hat schon ein paar,
ja,
paar Momente gehabt, wo man steht einfach da und huch.
Viele Fragezeichen.
Ja, genau.
Aber wenn du sagst, ist glaube ich sofort, dass da Schwäbisch nochmal, schon Endgegner.
Ja, ja, schon klar. Also einmal habe ich auch mit einer geredet, habe gar nichts verstanden. Habe das einfach dann auch gesagt. Und dann sagt er so, ja, dann schreibt ihr einen Zettel. So, ja, ich warte dann kurz. Schreibt ihr das? Kann ich auch nicht lesen. Also auf gar keinen Fall. Das war diese...
Super.
So, danke für die Hilfe, aber ja.
Es war ein netter Versuch, es braucht einen anderen Weg.
Genau.
Dann auch der Satz von die Pinguin aus Madagaskar, lächeln und winken.
Ja.
Das Problem ist nur, wenn eine Antwort von dir erwartet wird, dann funktioniert die Taktik irgendwann schwieriger.
Genau.
Aber ihr habt ja auf dem Spielfeld habt ihr ja auch Zeichen, wo ihr
Handzeichen,
Spielzüge euch zuruft, oder?
Ja, genau.
Ja. Weil sonst 1, ist ja tatsächlich
2, 3, genau. So mit Nase oder so hier,
ja.
Zweimal hier und ja, ja, klar.
sonst ist es ja zu laut und du willst ja auch nicht, dass die anderen mithören. Ne?
Genau, aber irgendwann dann sehen Gegner auch, was für Seiten.
Ja, so, klar.
Man muss immer so kreativ sein.
Das, was heute so ist, ist dann irgendwann das hier.
Genau. Ja, genau, dann wechselst du das einfach oder ja, Mittelmann macht so. Ja.
Dann machen wir jetzt die letzten drei Fragen. Findest du gut, wir können kurz anfangen mit dir, Alexander. Also die drittletzte Frage. Du hast vorhin verraten, dass du auch mal Handball gespielt hast. Somit passt doch die Frage jetzt super. Wenn du dir eine Position auf dem Handballfeld aussuchen müsstest, welche wäre das und warum? Was hast du denn damals gespielt?
Also ich habe eine Saison C-Jugend gespielt, Farndau, glaube ich, Kreisliga 2 und da noch relativ weit unter. Also meine Handballerfahrung ist sehr überschaubar. Da habe ich vielleicht noch eine Anekdote dazu, aber ich glaube, da habe ich ein bisschen was ausprobiert, so halb links und ein bisschen, ich durfte auch mal Abwehr im Kreis machen. Alles mittelmäßig erfolgreich. Also, was ich auf jeden Fall nicht machen möchte, ist Torwart. Geht gar nicht.
Okay.
Also zumindest nicht im Handball. Und keine Ahnung. Mach mal halb links, ja. Aber warum? Links. Keine Ahnung.
Oder ich weiß nicht, oder du trittst das Erbe dann von deinem Vater an.
Ja.
Irgendwann mal die Richtung, weil ich sag mal, bist bei Leonard Weiß Geschäftsführer, ist natürlich, sag mal, du bist jetzt auf dem Baufeld, du bist zwar auch öfters mal auf dem Baufeld, wenn ihr auch mal rausgeht, aber deine Stärken liegen dann schon im gesamtheitlichen Zusammenspiel, würde ich sagen. Somit wäre das an der Stelle, das Unternehmerische, wäre auch passend. Dann muss es nicht eine ganz bestimmte Position auf dem Handballfeld sein.
Nicht unbedingt Trainer, weil ich glaube, ich kann auch ruhig sein, aber so dieses, du meinst so mehr aus der Seitenlinie raus reinschreien. Genau. Ja, das mache ich schon auch, ja. Das kann ich schon auch ab und zu. Ja. Das ist eigentlich auch schon die Anekdote, wenn du so sagst, weil ich hab das heute besser im Griff, aber manchmal war ich früher auch schon richtig aufgeregt, wenn meiner Meinung nach die Handball-Schiedsrichter irgendwie komisch gepfiffen haben, vor allem gegen Frischauf. Und ich saß ich neben Bernhard Kemper im Spiel. Und meine Schwägerin, oder beziehungsweise ich saß da und meine Schwägerin, die große Handballerin selber ist, neben Kemper und dann Kemper. Und ich habe da teilweise dann gebrüllt, bis der Kemper gesagt hat, hey, er hat gemeint, also so richtig viel vom Handball verstehen würde ich ja jetzt nicht. Er hat es bloß nicht ganz so höflich formuliert. Okay. Ja, genau. Aber er mochte dafür meine Schwägerin sehr gern, ja. Die auch was vom Handball versteht, ja.
Sehr gut. Also dem hat einfach auf jeden Fall Leidenschaft und Fan. Und von der Seitenlinie, habt ihr vorhin gesagt, Fans, am Ende die ganze Community gehört genauso dazu. Brauchst quasi jede Rolle. Gibt ja noch viel mehr Positionen, als ihr auf dem Handballfeld.
Ja, ich hab's ja vorher gesagt, sowohl die Fans, mit Fans würde ich jetzt mal die bezeichnen, die wirklich im Trikot kommen, die in Fanclubs organisiert sind, die, ich sag mal ganz plump, vielleicht auch in der Bettwäsche schlafen, also sprich die in der Kurve stehen. dazu kommen noch alle Dauerkartenbesitzer, alle Zuschauer, die mal auch sich ab und zu mal ein Einzelticket holen. Die ganzen Sponsoren, kleine Sponsoren, mittlere Sponsoren, große Sponsoren, ist ja alles auch miteinander vermischt. Die Sponsoren sind manchmal auch Fans oder sind. Also, das kann man ja gar nicht so 100% voneinander trennen. Aber ich glaube, dass das auch nochmal, wo wir vorher drum ging, auch irgendwie das Thema Ausgliederung GmbH, ja, am Ende des Tages kommt aus dem Bereich nicht nur die Emotion, die vorher immer besprochen hat, nämlich der Hölle Süd, sondern aus dem Bereich kommt natürlich nach Hause das Budget. Also sprich, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir über die Vermarktung an Tickets, an Sponsoring, an Werbung, an VIP-Karten, an Werbung in ganz verschiedenen Bereichen. Jetzt kommt der ganze Digitalisierungsbereich noch dazu, wo natürlich auch ein großes Potenzial drin liegt, was die Zukunftsvermarktung betrifft. Also gerade aus dem Bereich kommt nachher ja auch das Budget, das uns als Club dann auch ermöglicht, gute Spieler nach Göppingen zu holen, die im Idealfall die sportliche Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen. Und wenn das wieder gut funktioniert, die Vermarktung wieder besser wird und das Ganze im Idealfall eine Wendeltreppe nach oben ist.
Wechselwirkung.
Und keine nach unten. So, und ich glaube, dass diese enorme emotionale Verbindung derer, die uns begleiten, aber kombiniert auch mit der wichtigen ökonomischen Verbindung zu uns, ich glaube, das ist schon nochmal auch eine Besonderheit, die halt am Ende des Tages dazu führt, dass wenn die beiden sportlicher und wirtschaftlicher, wenn die beiden Themen, wenn die Hand in Hand gehen und das vielleicht über mit einer entsprechenden Strategie unterlegt ist, dann ist zumindest die Chance höher, dass man erfolgreich ist, wie wenn man in den Bereichen nicht erfolgreich ist.
Hast du im Grunde auch schon ein bisschen die Frage beantwortet, die ich jetzt als zweitletzte gestellt hätte, weil die Zeiten sind ja dynamisch und wir haben ja gemerkt, hey, Anforderungen ändern sich ja auch, sag mal, auf dem Spielfeld wie auch außerhalb. Und wie soll denn Frischauf in 5 Jahren aussehen? Also du hast jetzt im Grunde eure DNA, Tradition, die Basis. Ich schätze mal, das ist was ihr nach vorne beibehalten wollt. Gibt es was, wo ihr auch in der Perspektive nach vorne rausschauen und sagt so, hey, da möchten wir gerne hinarbeiten oder das ist was bei uns jetzt die nächste Zeit im Fokus steht, um Frischauf auch erfolgreich zu halten. Weil ich habe ja gesagt, die 90er, in dem Fall war das ja ein ordentlicher Turnaround, den ihr da hinbekommen habt. Und ich glaube, erfolgreich zu werden ist immer das eine. Erfolgreich zu bleiben ist dann nochmal eine andere Challenge. Ja. Was macht ihr da?
Also ich glaube, mal ganz, ganz allgemein gesagt, bevor ich dir gleich die Frage konkret beantworte, sind für uns die letzten Jahre, aber auch die nächsten Jahre grundsätzlich mal zwei große, sagen wir mal, Herausforderungen. Das eine ist wirklich Tradition und Moderne in Einklang zu bringen. Also wie bringe ich einen Club mit ganz, ganz viel Schwarz-Weiß-Bildern, mit ganz vielen Erfolgen in den 50er, 60er Jahren, also sprich ein Club, der mit unheimlich viel historischer Substanz da ist. Wie kriege ich den in der Moderne sozusagen erfolgreich in Zeiten, wo es um Kommerzialisierung geht, wo es um professionelle Strukturen geht. Ich habe das mal vor kurzem in so einem Film gesagt, so zwischen Camper und KI. Das ist eigentlich so ein bisschen die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, wie kriege ich das als kleine Stadt hin? Also Göppingen ist ein Städtchen mit 50.000, 60.000 Einwohnern. Wenn du die Handball-Bundesliga anguckst, wirst du mittlerweile 2/3 der Clubs sehen, die in Großstädten sind. 500.000 Einwohner, Millionen Einwohner oder noch mehr oder Regio-Konzepte, die tendenziell mal mehr Menschen, mehr Firmen, mehr, also das Setup grundsätzlich größer ist. Also Tradition, Moderne und die Kleinstadt versus Großstadt. Ich habe vorher so ein bisschen gesagt, das ist das gallische Dorf, das so immer das den Zauber dran sucht.
Für die baden-württembergischen Städte insgesamt, egal wahrscheinlich in welcher Sportbranche man unterwegs ist, sind ja, wir haben ja südlich von Stuttgart, sage ich jetzt mal, nicht so ganz viele Großstädte, aber zum Teil sehr erfolgreiche Vereine an unterschiedlicher Stelle. Aber da natürlich gegen, sag mal, die großen Platzhirsche aus den Metropolen zu bestehen, ist wahrscheinlich schon nochmal anders herausfordernd.
Genau, und wenn du jetzt die zwei großen Leitthemen oben drüber hast, dann haben wir jetzt ja bewusst mal gesagt, wir versuchen auch mal, vergleichbar einem normalen Unternehmen, auch mal einen größeren strategischen Ansatz zu wählen. Haben wir so eine Agenda 2030 mal ins Leben gerufen. Also wir sagen so ein bisschen Spaß, wenn das Management auch von Spiel zu Spiel guckt, dann haben wir ein Problem. Also sprich, die Jungs müssen von Spiel zu Spiel gucken, aber wir müssen natürlich in anderen Größenordnungen dann schauen, also auch mittelfristiger schauen. Haben eigentlich in dem Zusammenhang mehrere strategische Zielsäulen definiert. Natürlich das eine ist das Thema nachhaltige sportliche Entwicklung. Es ist nicht überraschend. Ja. Nichtsdestotrotz geht es da vor allem auch darum, mit diesem Mix aus jungen Spielern, aus Spielern quasi auch aus dem Ausland, da eine nachhaltige Entwicklung, also sprich auch Spieler mit längeren Verträgen auszustatten, dem Trainer einen langen Vertrag zu geben, auf die Jugend zu setzen und nicht einfach nur schnell von Jahr zu Jahr immer hin und her. Wir haben auch im Management eine ziemlich hohe Personenkonstanz. Also auch das gehört zu was auch für die Zukunft wichtig sein wird, dass da nicht jedes Jahr Wild West ist. Also eine Säule ist wirklich nachhaltige sportliche Entwicklung. Das zweite, und das ist natürlich auch herausfordernd mit dem, was ich eben gesagt habe, ist das ganze Thema wirtschaftliche Stabilität. Also zum einen wirklich als schwäbischer Club, ich möchte gern, dass er pünktlich um 15. sein Gehalt bekommt. Das ist in den letzten 20 Jahren in Göppingen auch passiert. So, das ist für uns ganz brutal wichtig, also auf der einen Seite diese Seriosität zu haben, auch mal Nein zu sagen zu einem Transfer, Nein zu sagen zu einer Gehaltsforderung, aber auf der anderen Seite natürlich auch, sich wirtschaftlich immer so weiterzuentwickeln, dass die nächste Mannschaft natürlich nochmal einen Tick besser ist, damit sie vielleicht auch wieder wir in einer der nächsten Pressekonferenzen, vielleicht im übernächsten Jahr oder in 3 Jahren auch wieder sagen können, wir wollen wieder europäisch spielen. Dafür müssen wir sicherlich nochmal in den nächsten 3 bis 5 Jahren 2 Millionen stärker werden. Also sprich auch im Sponsoring und in verschiedenen Bereichen die wirtschaftliche Stabilität erhöhen. Das Dritte ist natürlich vor allem diese hohe Emotionalität mit diesen Kundenbeziehungen oder diesen Fanbeziehungen auch nachhaltig dann zu stärken, also es immer einfach hochzuhalten, diese Hölle-Süd-Charakter, diese spezielle Frischaufgefühl, das einfach nicht einfach nur ein Event ist, sondern es ist halt ein Gefühl. Also sprich, das ist für uns brutal wichtig, das als bodenständige Geschichte zu halten, dass in dem Bereich einfach auch diese Emotionalität als dritte Säule, dass wir die hochhalten. Dann kommt das ganze Thema Nachhaltigkeit, also sprich auch das sind Themen, denen auch wir uns als grüner Club massiv stellen müssen, nicht nur im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit, sondern auch ökologischer Nachhaltigkeit, ökonomischer Nachhaltigkeit, also auch das als strategische Säule. Dann werden wir uns in Richtung attraktiven Arbeitgeber nochmal weiterentwickeln müssen. Da sind die Clubs immer so ein bisschen, man kommt doch nur aus so einer Vereinsecke raus, also einfach da auch die Strukturen in dem Bereich auch zu verbessern. Und die absolut zentrale Säule in den nächsten 3 bis 5 Jahren ist, dass wir unsere Infrastruktur konkurrenzfähig machen müssen. Also wir haben jetzt vor 17 Jahren die Halle von der Hohenstaufener zur EWS Arena ausgebaut. Mhm. Die hat uns auch zu den Erfolgen in 10er Jahren getragen. Wir haben aber jetzt einen Status quo, der grundsätzlich mal kaum mehr hinnehmbar ist. Also sprich, wir haben eigentlich bei den Heimspielen sicherlich auch unsere Defizite nach den ganzen Hölle-Süd-positiven Geschichten. Also sprich, wir müssten da zusammen mit der Stadt eigentlich deutliche Modernisierung vornehmen. Wir haben vor allem aber auch ein Riesenthema mit moderner Trainings- und Wettkampfsituation. Das heißt, wir müssen unbedingt auch schauen, wie wir dort die Bedingungen für Imir und seine Jungs quasi nochmal deutlich verbessern, weil da zum Teil natürlich das schon nicht auf dem Niveau ist, wie man das heutzutage auch in der Top-Handball-Bundesliga quasi notwendig macht. Also um es zusammenzufassen, wir wollen die nächsten 5 Jahre mal wieder das Thema Europa in den Mund nehmen. Mhm. Wir wollen eigentlich uns wirtschaftlich schon irgendwo so perspektivisch um 2 Millionen verbessern und wollen auf der anderen Seite aber unsere Wurzeln nicht verlieren, weil wir eigentlich immer nur das nächste Kapitel vom gleichen Buch eigentlich schreiben wollen und nicht uns sozusagen komplett ändern wollen. Das heißt, dieser durchgängige rote Faden mit einem nächsten Kapitel ist wichtig, aber wie gesagt, ohne die Wurzeln dann auch dementsprechend dann zu verlieren.
Das ist doch super Parallele mit Leonhard Weiß. Was war's? Zukunft braucht Herkunft, ist schon
ja,
sowas.
Zukunft braucht Herkunft, ja. Also das unterschreibe ich. Es geht darum, ja, ich fand das gerade toll, was du gesagt hast, Peter, immer wieder ein neues Kapitel schreiben, also nicht ein neues Buch, sondern aufbauend auf dem, was da ist, wieder weiterentwickeln und nicht sich nicht auf dem Alten ausruhen und auch nicht sagen, so war es schon immer, so muss es immer bleiben, sondern es geht ja um eine Weiterentwicklung. Also das heißt, es kommt was Neues dazu. Und vielleicht muss man auch mal was hinter sich lassen. Das kann sicher auch passieren, aber es geht immer darum, noch mal ein Stück besser zu werden. Weil alles, was ich wegschneide, brauche ich ja auch gute Geschichte dazu. Also dann muss es ja wirklich was sein, wo alle sagen, ja stimmt, das gehört nicht mehr dazu, das gehört jetzt weg. Ja.
Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ja. Das ist einfach so, ich glaube, das trifft es dann relativ gut, wie man einfach, und das ist schon, muss man schon auch sagen, ist für uns auch schon vielleicht nur ein Tick herausfordernder, wie vielleicht ein Club, den es noch nicht so lange gibt, weil so ein Traditionsverein ist immer latent so ein bisschen veränderungsavers, ja, dass wenn dann kommt was Neues und sagt man, das haben wir doch immer schon so gemacht und das haben wir doch früher ganz anders gemacht und hat es auch funktioniert.
An der Stelle natürlich einfacher, wenn du ein Team hast oder ein Verein, das in Anführungszeichen nur 2 Jahrzehnte alt ist, ist sowas natürlich einfacher.
So, du hast halt in der Halle schon immer gespielt und so weiter, also diese Veränderungen zuzulassen und die Veränderungen auch zu pushen, ohne der Identität irgendwie aufzugeben, das kann man hier so locker in so ein Mikrofon rein quatschen, aber das ist halt schon tagtäglich auch eine, wo man sich natürlich auch reibt, ja, wo geht die nächste Investition hin, wo bleibst du bei dir, wo wirst du aber modern, weil das jetzt Imir beispielsweise am Mittwoch wieder mit einem Chip im Trikot spielt, die wieder korrespondiert mit quasi gewissen Chatbots in der Halle und gleichzeitig wir in der Nacht noch die Bewegtbilder vom Fernsehsender zusammen mit dem Chip ausspielen, hätte jetzt vor 5 Jahren auch keiner gedacht, dass das heute schon Stand der Dinge ist. Ja.
Mit Chip ausspielen?
Wir spielen den Chip im Trikot, ja, und wir tracken quasi jede einzelne Bewegung des Spielers zusammen mit der Liga. Okay. Und diese Bewegungsdaten werden dann wieder vermarktet, sind wieder für die Trainingssteuerung wieder wichtig. wenn ich mir in der 58. Minute nach vorne rennt und ist 3 km/h langsamer wie in der 5. Minute, hat er eine Trainingsaufgabe.
Passiert nicht.
Hat er eine Trainingsaufgabe. Also ich will nur damit als ein Beispiel, also ich glaube vor 10 Jahren wäre es so denkbar gewesen, dass wir sagen, wir spielen am Chip im Trikot. Da hätte man gesagt, wir müssen gucken, dass wir einen gescheiten VIP-Raum kriegen oder wie auch immer. Aber was da sich tut, auch im Bereich Digitalisierung und wo der Traditionsverein halt immer so ein bisschen, gehen wir da mit und machen wir das mit und so. Das ist halt, als der Traditionsverein ist, da hat er zwar einen Kult und hat eine lange Historie und kann da brutal viel vorweisen, aber er ist natürlich auch immer so ein bisschen unbeweglich, wenn es um Trends geht.
Das mit den Chips ist in dem Fall schon stärkeres datengetriebenes Handball. Das klingt jetzt so vom Ursprung erstmal so gar nicht nach Tradition. Aber ist natürlich was, glaube ich, jede Sportart, weil da, wo du Technik sowieso schon hast, ist Sensorik immer mit dabei. Aber ich sag mal, wenn du als Spieler, sei es jetzt Fußball, Basketball oder Handball, drauf bist, ist so, klar, du kannst natürlich, also ich bin froh, dass ihr nicht gechippt seid, dass der Chip zumindest im Trikot hängt. Aber klar, es wird viel transparenter. Du kannst natürlich Daten auslesen, um besser zu werden, wahrscheinlich ganz gut. Auf der anderen Seite hat es bestimmt auch Aspekte, wo du sagst, das willst du eigentlich gar nicht haben. Nimmt vielleicht auch manchmal die Magie oder vielleicht auch die Dinge aus dem Sport so raus, wo du sagst, so will ich jetzt genau wissen, ob ich da den km/h langsamer war oder schneller. Klar, kann mir helfen. Auf der anderen Seite ist ja Sport dann auch oft was, nicht nur, ist ja nicht eine logische Denke. Also ich glaube nicht, dass ihr im Spiel komplett logische Abfolge die ganze Zeit im Kopf hat, also wie so eine Recheneinheit, sondern das ist ja was Emotionales, Atmosphäre ist und das kann der Chip wiederum nicht erfassen. Aber spannend, dass ihr das in dem Fall zumindest testet.
Ja, aber das ist halt genau so ein Punkt, wo es gerade darum ging, wo kommt das nächste Kapitel. Und das nächste Kapitel, da können wir ja gar nicht uns dagegen wehren, ist halt nun mal Digitalisierung und dann jeder redet über KI. Mhm. Das sind natürlich die nächsten Themen, denen man sich stellen muss. Es geht halt um Entscheidungen. Ja. Also sprich, wenn der Trainer zum Abschlusstraining den richtigen Mann noch quasi rechtzeitig rausnimmt, weil der kurz vor einer Verletzung steht, weil er weiß, auf der Basis von Daten, der ist schon im tiefroten Bereich, dann hilft der Spieler uns 6 Wochen noch, weil er ihn rechtzeitig rausnimmt.
Dann ist gut.
Wenn er ihn nicht rausnimmt, dann holt er sich in dem Training den Muskelfaserriss und fehlt uns 6 Wochen.
Eigentlich auch also Präventionsbereich, dass du einfach sogar, wenn der Chip dir dann vorher sagen kannst, übrigens, du bist gerade, würde ich sagen, Tacho im roten Bereich, das da hilft es natürlich, also spannend. Das ist natürlich mal ein ganz anderer Aspekt da nochmal von Sport, weil es das ja früher in der Form so gar nicht gab.
Es geht halt um Entweder-Oder. Es geht nicht um Entweder-Oder, sondern es geht um sowohl als auch. Also alles, was wir jetzt die ganze Zeit diskutieren, Menschen, Leadership und Zwischen, das ist ja die Basis.
Und KI spielt alles
zusammen. Aber trotzdem am Ende des Tages dann vielleicht diese emotionalen Entscheidungen noch ein bisschen besser zu treffen, indem ich halt auf der Basis noch von einem gewissen Datenpool Entscheidungen treffen kann. Das ist schon die Zukunft. Also wenn du dir heute so ein bisschen dann die Spiele anguckst, die Trainer arbeiten alle tagtäglich in jedem Training auf der Basis von Sofortauswertungen. Da wird sofort live zurückgespielt, da gibt es sofort Auswertungen. Weil also zum Beispiel, wenn die jetzt ein Training haben, an einem Montag zum Beispiel, dann hat ja der eine Spieler verkraftet das Training vielleicht hervorragend, der andere verkraftet es heute nicht so gut. Wenn ich das wiederum weiß, dann kann ich am nächsten Tag total gut dosieren. Weil der im Prinzip es nicht verkraftet hat, nehme ich einen Tick raus, der das gut verkraftet hat. Das heißt, da sind diese Daten natürlich ein Segen. Am Ende wird es nicht das Mensch ersetzen, aber es ist dann halt die Mischung aus Mensch und Maschine oder Mischung Mensch und Daten.
Das Ziel muss ja sein, dass es letztendlich zu besseren Entscheidungen führt.
Genau, ne? Genau.
Genau.
Sehr gut. Dann letzte Frage. Wann ist dein nächstes Spiel, Emir? Und bist du dabei gechippt in dem Fall oder nicht?
Nächstes Spiel ist Mittwoch.
Okay, wir haben jetzt heute, müssen wir kurz sagen, wir haben heute den 1. Juni 2026, den Montag. Genau.
Mittwoch, oder? Gegen Mittwoch. Stuttgart, Derby, zu Hause.
Quasi die Fortsetzung von dem, was letztes Mal so knapp war.
Genau, genau.
Toll.
Und ja, bin gechippt. Jetzt da hinten am Rücken oder Nacken, was hat man?
Die Stuttgarter auch? Sind die auch gechippt?
Das ist ein Liga-Thema. Die ganze Liga macht das.
Die ganze Liga, das. Und der Ball auch.
Der Ball auch. Ja, da gibt es nichts zu verstecken in dem Fall. Das ist sehr gut. Das heißt, du hast jetzt nochmal Training dann morgen, bevor es dann am Mittwoch zum Spiel geht?
Genau. Morgen ist dann Abschlusstraining mit der ganzen Mannschaft. Und Mittwochabend bereit für Derby.
bereit für Derby. Dann sind wir mal gespannt, ob es genauso spannend wird wie beim letzten Mal.
Ja, hoffe ich nicht. Ja, nicht. Ah, ich weiß nicht.
Ja, solange das Ergebnis passt, aber ja.
Genau. Sonst ist, ich will einfach 2 Punkte und alles andere ist egal. 2 Punkte ist das Ziel.
Sehr gut. Freut mich. Dann drücken wir euch die Daumen.
Dankeschön.
In dem Fall, danke, dass ihr alle heute da wart bei Gelbtöne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wann auch immer das mit euch sein wird. Bis dann.
Danke Ciao. Für die Einladung.
Dankeschön.
Dankeschön, gerne. Patrick.
Ciao. Sehr gut.
Das waren unsere heutigen Gelbtöne. Und damit bist du als Hörer nun auch Teil dieser Leonhard-Weiß-Plattform. Ich freue mich über Response und eine Rückmeldung von dir, wie du die Episode fandest. Als Bewertung auf einer der Podcast-Plattformen oder direkt auf unserer Podcast-Website. Auf unsere nächsten Warum-Erzähler und Einblickgeber. Bis zum nächsten Ton. Ciao.